Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Vor mir sitzt Isabella Peters, die ist Professorin für Web Science am Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Hallo Frau Peters.
Hallo, guten Morgen.
Web Science? Das neu, ne? Also habe ich jedenfalls noch nicht gehört bisher.
Ja, das ist ziemlich neu.
Seit wann gibt's das?
Ja, das ist eine neue Disziplin, die es so ungefähr seit 5 Jahren vielleicht gibt oder auch 6. Also gerade hat das Web und Web Science so ein 10-jähriges Bestehen gefeiert. Mhm. Aber als Disziplin, so dass es dann auch an Universitäten gelehrt wird und dass es dafür Lehrstühle gibt, ja, zwischen 7 und 5 Jahren. Dauert ja immer ein bisschen, bis sowas etabliert ist.
Woher kommt das?
Ja, das kommt schon von den Machern des Webs in der Tat, also von Sir Tim Berners-Lee und Wendy Hall und Nigel Chadbolt, die im Prinzip damals damit angefangen haben, das World Wide Web technisch zu entwickeln und die jetzt gemerkt haben, dass das Web eine ganz eigene Welt darstellt mit eigenen Dynamiken und dass dort so viel passiert und dass das einen so großen Einfluss hat auf die Menschheit, auf die Gesellschaft, auf alles, was uns umgibt, dass es sich doch vielleicht lohnen würde, eine eigene Disziplin dafür aufzumachen, damit man sich mal anschaut, naja, was passiert denn da eigentlich wirklich mit diesem Web? Und die Idee von Web Science ist, dass man das eigentlich nicht nur den Informatikern überlässt. Man könnte ja meinen, es gibt genug Computerwissenschaftler, die sich damit auskennen. Aber dadurch, dass das Web heutzutage ja in alle Bereiche des Lebens eindringt, braucht man auch alle Disziplinen, um zu verstehen, was damit los ist mit diesem Web. Und deswegen ist Web Science sehr interdisziplinär angelegt. Es sollen alle Disziplinen dazukommen und das Web als Gegenstand ihrer Forschung betrachten. Und deswegen dürfen Soziologen, Psychologen, Philosophen, aber auch natürlich Techniker hinzukommen und sich das mal genauer ansehen.
Aus welcher Disziplin kommen Sie?
Ganz original habe ich mal Germanistik und Informationswissenschaft studiert. Relativ weit weg jetzt von der Informatik, würde ich sagen. Obwohl die Informationswissenschaft schon immer so eine Querschnittsdisziplin war zwischen Informatik und Bibliotheks-, Archiv- und Dokumentationswissenschaft. Also auch da ging es schon immer darum, digitale Informationen suchbar und auffindbar zu machen. Deswegen auch der große Schnittbereich zur digitalen Bibliothek. Und nun bin ich eben in der Web Science gelandet, weil ich mich immer schon mit Webphänomenen, nutzergenerierten Inhalten im Web, Social Media beschäftigt habe. Und weil das jetzt natürlich auch einen riesengroßen Teil des World Wide Webs ausmacht, bin ich auf dieser Professur gelandet.
Wie passt das zu den Informationswissenschaften? Also wo es ja, also in meiner Wahrnehmung um Dokumentation, Sachen, die selbst Dokumentation, ja, Archivierung geht, weil alles, was ich so ins Web schreibe, ist ja eigentlich eher flüchtig. Also ich habe gerade zum 10-Jährigen alle meine Tweets gelöscht.
Mann, oh Mann.
Hm? 70.000 waren das.
Sie meinen, dass Sie die gelöscht haben.
Ich, ja.
Also das höre ich, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass jemand glaubt, dass das Web flüchtig ist. Normalerweise, also es gibt ja immer diese Weltuntergangsszenarien, Das schreibt bloß nicht ins Web, dort wird es nie gelöscht, man findet es immer wieder. Und wenn du mal ein Saufkumpan-Foto irgendwo postest, dann wird auf jeden Fall auch in 20 Jahren noch der Personaler darauf zu sprechen kommen.
Ja, das ist ja immer die Idee. Vorausgesetzt, das Foto ist hinreichend verschlagwortet, dass der Personaler das überhaupt findet.
Ne? Genau. Also daher komme ich wirklich von dieser informationswissenschaftlichen Seite, um im Prinzip in dem Wust der Informationen, die es im Web gibt, und was ja noch potenziert wurde damit, dass eben auch noch jeder einzelne Nutzer und Sie jetzt hier auch noch tweeten können und noch mehr Inhalte
erzeugen.
Genau, noch mehr Inhalte erzeugen. Damit hatte ich mich halt beschäftigt, wie man das am besten machen kann. Aber dadurch, dass dieses gesamte Social Media und diese nutzergenerierten Inhalte sich im Web befinden, ist es auch ganz natürlich, dass ich mich dann einfach weiter damit beschäftige, wie das im Web läuft und was macht was macht das Web möglich, was im Prinzip im normalen Dokumentationswesen oder analog vielleicht nicht möglich ist.
Was wäre das?
Zum Beispiel schon mal sowas wie synchrone Kommunikation, also dass man gleichzeitig tweetet, ne, und sich gleichzeitig mit bestimmten Themen beschäftigt. Das kommt vielleicht mit dem Chat sehr nah. Das ist aber etwas, was nicht so wirklich im Web stattfindet wieder. Ist ja nicht wirklich öffentlich womöglich. Genauso nicht bei E-Mail. Und das ist wieder asynchron. Und ist auch ein anderer Dienst als das World Wide Web. Und es ist schon interessant, dass im Prinzip jede Nutzeraktion, vor allem im Social Web, ja letztlich mitgeschnitten wird, ne, und einen Zeitstempel bekommt und ich immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und das ist schon etwas Besonderes, was sie sonst so nicht haben, auch nicht bei den normalen Massenmedien. Also wie kommen sie sonst in die Medien? Ne? Sie müssen erstmal irgendwie Reporter treffen oder einen Leserbrief schreiben oder ja, sowas. Und das ist jetzt im Web und eben vor allem im Social Web ganz anders. Obwohl das Web immer so angelegt war. Also auch sie konnten ja schon immer ihre Webseiten einfach ins Web stellen. Nur der technologische Fortschritt hat es jetzt immer einfacher gemacht, sodass auch natürlich Otto-Normalnutzer über bestimmte Werkzeuge seine Inhalte im Web präsentieren kann. Eben über Twitter, über Facebook, über Blogger und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant.
Ist das, Sie sagen, wie kommen Sie in die Medien? Jetzt, das mag daran liegen, dass ich seit 20 Jahren was mit Medien mache, also in den Medien auch bin. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das, was ich im Web oder das Medium Web mir eine andere Relevanz gibt als die Massenmedien, die herkömmlichen. Liegt es daran, dass ich mit den alten Medien aufgewachsen bin oder ist es wirklich so?
Ich glaube momentan, dass es daran liegt, dass sie mit den alten Medien aufgewachsen sind. Man weiß einfach mehr von den alten Medien, welche Art von Informationen bekomme ich da, welche Qualität bekomme ich da. Sie wissen genau, zu welcher Ausbreitung sie im Prinzip gehen müssen, um, was weiß ich, Boulevardinformationen zu bekommen. Oder sie wissen, dass sie bei der Süddeutschen Zeitung irgendeine andere Berichterstattung, eine andere Sichtweise erwarten können als, was weiß ich, jetzt bei der FAZ oder TAZ oder so, was es da so gibt. Oder sie wissen ganz genau, wollen sie Qualitätsnachrichten haben, gehen sie vielleicht zur Tagesschau und eben nicht zu irgendeinem privaten Sender oder so. Und das muss neu ausgehandelt werden fürs Web. Heutzutage, wenn sie sich in der U-Bahn umschauen, surfen alle auf Facebook. Ich finde, es werden so viele Medien konsumiert wie noch nie letztlich, weil sie auch immer ihren Fernseher oder ihre Tageszeitung noch stärker mit dabei haben. Es ist ja quasi mit ihnen verschmolzen, dieses Handy, ne, ja, das Smartphone. Aber die Kanäle sind so divers geworden letztlich, dass hier auch ein großes Problem entsteht, ne? Also dass die Nutzer im Prinzip auch erstmal wieder aushandeln müssen, wo kriege ich denn eigentlich was her? Und natürlich kann man auch hier wieder zu den Repräsentationen der traditionellen Medien gehen. Also Spiegel Online unterscheidet sich nicht viel von einem normalen Spiegel, ne? Und das kann ich jetzt hier schon auch machen.
Ich finde schon, dass sie, ja.
Aber sie wissen im Prinzip, was dahinter steht und was die für einen Anspruch haben. Was aber Lieschen Müller auf Facebook postet, hat unter Umständen eine ganz andere Qualität. Auch das kann für sie sinnvoll sein.
Aber auch nicht sinnvoller als das, was ich mit meiner Nachbarin im Treppenhaus bespreche, wenn ich sie zufällig treffe.
Genau, es kann sein.
Kann sein.
Also das, was im Web ein bisschen passiert und was es auch im Social Web besonders gibt, ist, dass quasi die Filterfunktion, die traditionellen Medien ja auch sehr gut übernehmen, total auf den Nutzer, auf den Endnutzer ausgelagert werden.
Der Medienkompetenz.
Ja. Das ist das große Stichwort. Und ob Sie das jetzt Medienkompetenz oder Informationskompetenz oder sonst was nennen wollen, ist fast egal. Aber in der Tat, also ich meine, Facebook gibt es seit 10, 15 Jahren, Twitter gibt es seit 10 Jahren, die Zeitung gibt es, ne, seit einem Buchdruck womöglich. Und das ist man einfach gewöhnt. Und man weiß, was man da zu erwarten hat, was man da sehen kann. Man weiß, damit umzugehen. Und bei Facebook weiß man das eben noch nicht. Und das ist momentan eine recht spannende Situation ja auch.
Gibt es irgendeine Tendenz? Also ich kann ja, bei einer Zeitung ist ja nicht so, dass ich daran gewöhnt, ich bin nicht nur daran gewöhnt, bestimmte Informationen auf eine bestimmte Weise zu bekommen, sondern wenn ich nachfrage, sind die sogar bereit, mir zu erklären, wie sie dazu kommen, diese Informationen überhaupt auszuwählen, zu präsentieren, Relevanzkriterien und Zeug. Gibt es im Web irgendeine Tendenz zu sehen, wohin das gehen könnte? Wie die Leute sich selbst kompetent machen, weil ja, Sie sagten ja, das wird auf den Nutzer ausgelagert und der ist doch im Grunde überfordert.
Ja, also das ist das, was ich immer höre.
Ja.
Es ist, ich meine, meine Zielgruppe, wenn ich meine Forschung betreibe, sind zwar eher noch Wissenschaftler, also die natürlich eine ganz andere Art von Information suchen, also quasi die Forschungsergebnisse für ihr nächstes Projekt. Aber auch die sagen, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo soll ich überhaupt anfangen zu suchen. Und ja. Natürlich geht das dem Otto Normal Endnutzer dann ganz genauso. Und das Web ist eben noch die ultimative Demokratie. Es steht alles nebeneinander. Und das Einzige, was momentan auswählt, ist sowas wie die Suchmaschine, Google, ne, die natürlich so eine Art Ranking reinbringt. Und das könnte man als einen Versuch der Qualitätsbeurteilung natürlich sehen.
Haben Sie ja schon mal reingeguckt? Funktioniert das? Ist es tatsächlich eine, also.
Ja, leider funktioniert das viel zu gut.
Aber wenn's doch qualitativ hochwertige Ergebnisse ausspuckt, also die Ergebnisse, die ich tatsächlich brauche, dann ist es doch nicht leider. Also dann bin ich doch froh, dass es funktioniert.
Ja, im Prinzip schon. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist, dass man natürlich, also sie haben mit Google dann schon eine Brille aufgesetzt.
Ja.
Sie sehen durch die Augen von Google.
Ja.
Das hat's für sie ausgesucht, ne? Ja. Die Seite. Wahrscheinlich wissen das die meisten ja auch, dass Google alles mitspeichert, was sie anklicken. Es werden Präferenzentscheidungen von ihnen gespeichert und dann wird ihnen eine Sicht für sie erstellt letztlich. So, und Google wählt nach bestimmten Relevanzkriterien aus. Es ist wichtig, wie häufig eine Seite von anderen Seiten schon verlinkt wurde. Aber es spielen auch noch andere Sachen eine Rolle, Aktualität und vielleicht auch, welche Autorität dahinter steckt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, sie haben dort auch wieder nicht den ungefilterten Blick. Und das muss man auch nicht wollen. Also wenn man im Prinzip so eine Komplexitätsreduktion haben will, weil man eben nicht mehr auswählen möchte, dann freut man sich ja darüber.
Weil man aber doch vielleicht auch gar nicht mehr auswählen kann.
Das kann
sein, ja, letztendlich tut es meinem Gehirn ja gut. Mein Gehirn ist ja dazu da, Komplexität zu reduzieren. Ja. Und wenn ich das auch noch auslagern kann auf irgendeinen Apparat, umso angenehmer.
Kann man so sehen.
Ist das schädlich oder ist es das nicht? Trauen Sie sich das zu beurteilen?
Ich finde, es ist in dem Augenblick schädlich, wo der Nutzer nicht mehr weiß, dass das mit einem passiert. Ne? Also wenn ich glaube, dass Google die Wirklichkeit ist, und so ist das momentan. Wenn Sie auf die Straße gehen und die Leute fragen, was siehst du, wenn du irgendwas bei Google eingibst oder so, dann ist den meisten nicht klar, dass sie eigentlich in den Datenbanken von Google suchen. Ne? Sie sind im Prinzip ja auch ganz normal zu einer Zeitung gegangen oder zu einem Laden gegangen und sehen nur das Sortiment in diesem Laden, in Google. Was es aber drumherum gibt, haben sie im Prinzip nicht gesehen. Und sie können alle Menschen auf der Welt immer noch damit verblüffen, wenn sie sagen, du hast dann bei Google gesucht, du hast auf den Servern von Google gesucht, du hast nicht im Web gesucht. Und das finde ich schwierig. Da denke ich, da muss dann eben Informationskompetenz, Medienkompetenz aufgebaut werden, damit man auch nochmal weiß, Moment mal, das ist jetzt gut, die Auswahl, die Google für mich getroffen hat, passt. Ne? Ich habe die Info bekommen, die ich wollte, was weiß ich. Ich weiß jetzt, wann hier das Bode-Museum geöffnet hat oder so. Das ist ja alles gut.
Ja.
Aber wenn es natürlich um einen ausgewogenen Mix an Informationen geht, wenn Sie im Prinzip sich eine Meinung bilden wollen, was ja heutzutage auch nochmal ganz besonders auch wieder in die Medien gekommen ist, dann würde man sich freuen, ein öffentlich-rechtliches Web zu haben. Haben wir aber nicht momentan.
Wie würde ein öffentlich-rechtliches Web aussehen?
Da gibt es von einem Kollegen oder mehreren Kollegen eine super Initiative. Da geht es um so einen offenen Webindex in der Tat. Also letztlich auch um eine Datenbank aller Webseiten und Webinhalte, die frei zur Verfügung steht für alle. Und dann könnte man quasi später seine eigene Suchmaschine zum Beispiel darauf aufbauen.
Das heißt, das Ding würde nur Rohdaten anbieten und irgendein Anbieter würde sagen, so, und wir machen jetzt eine Suchmaschine.
Genau.
Und dieser Anbieter wäre dann wieder jemand, der im Zweifelsfall diese Gatekeeper-Funktion übernimmt,
genau,
und sagt, ich sortiere das vor.
Genau, das stimmt. Aber Sie hätten zumindest auch die Möglichkeit zu gucken, ja, was gibt's denn da noch? Was wurde denn ausgeschlossen? Ne? Sie wissen ja zum Beispiel auch nicht, was guckt denn Google nicht an?
Ja.
Und das ist bei allen Diensten so. Das ist bei Twitter so, das ist bei Facebook so. Sie wissen nicht, was ihnen angezeigt wird. Klar, die sagen so ein bisschen, was bei denen eine Rolle spielt, was bei dir im Stream dann auftaucht. Aber ob du wirklich alles gesehen hast, das weißt du nicht. Nee,
woher auch? Ja.
Genau, das weißt du bei der Zeitung auch nicht. Das ist was Ähnliches.
Ja, ne? Aber da erwarte ich's.
Ja.
Da, bei der Zeitung habe ich einfach 80 Seiten, da passt halt drauf, was auf 80 Seiten passt. Das Interessante an Zeitungen ist ja, die sind immer genau, also am Tag ist immer genauso viel passiert, wie in die Zeitung passt. Das ist, diese Idee einer öffentlich-rechtlichen Suchmaschine, eines öffentlich-rechtlichen Index, erscheint mir ehrlich gesagt, gemessen an der Fülle der Informationen, die da täglich neu eingetragen werden, erscheint mir das eher wie ein Hirngespinst. Ist das überhaupt leistbar?
Das sollte leistbar sein.
Ja.
Heutzutage. Das muss leistbar sein. Also wenn ich irgendwie eine informierte Gesellschaft haben will, die in der Lage ist, also sie muss dann natürlich lernen, damit umzugehen, muss Strategien entwickeln, wie komme ich an die Infos dann wieder dran, die auch jetzt für mich wichtig sind. Muss das möglich sein.
Das hatten wir früher schon mal. Ich erinnere mich an eine Zeit, da hat man Leuten erklärt, wie man Suchmaschinen bedient und mit was für and or else Aussagen man der Suchmaschine sagen kann, wonach man nicht sucht und sowas.
Macht nur keiner.
Macht keiner mehr, ja. Weil ja unter den ersten 10 Treffern in der Regel ein hinreichend relevantes Ergebnis ist.
Genau.
Ich finde das ich hänge tatsächlich noch da fest, wo Sie sagen, die meisten Leute wissen gar nicht, was Google da tut. Warum wissen die das nicht? Wir sagen denen das seit Jahrzehnten.
Letztlich wissen sie auch nicht, warum ein Auto funktioniert, oder?
Ja.
Es sei denn, man interessiert sich wirklich, wirklich, wirklich dafür. Es ist so bequem, es funktioniert, sie bekommen das, was sie wollen. Warum muss ich mich damit auseinandersetzen? Ich glaube, jetzt zum ersten Mal mit der Trump-Wahl oder so, da ist das, glaube ich, so ein bisschen ins Bewusstsein gekommen, was passiert hier eigentlich mit mir? Alle meine Freunde haben doch gesagt, sie wählen den nicht.
Ja.
Oder so.
Ja.
Also das sehe ich, das ist ja diese typische Filterbubble, die halt eben auch eine Rolle spielt und die halt erzeugt wird eben von diesen Dienstleistern, sei es Google oder Facebook. Und ich will die ja gar nicht verteufeln, die geben eine super Sicht auf die Welt und haben tolle Funktionen. Nur eben, dass das so in eine Lebenswelt eindringt, dass der Mensch aufgesaugt wird davon und das nicht versteht, was da passiert, das auch nicht durchblicken kann. In dem Augenblick würde ich fast sagen, das ist eine gefährliche Entwicklung, aber nicht so, ich möchte gar nicht pessimistisch sein, ich will das auch nicht missen, diese Möglichkeiten, sondern einfach nur, ich denke wirklich, man muss es lernen, man muss den Umgang damit lernen und ein bisschen bewusster tatsächlich in dieses Auto steigen.
Ja, können Sie das? Also gelingt Ihnen,
ich hoffe,
der bewusste, autonome Umgang mit diesen Datenwust?
Ich hoffe, aber es ist auch schwer, es kostet auch Zeit.
Wie machen Sie
natürlich
das?
Wie
googeln Sie?
Ich versuche natürlich auch andere Datenbanken zu benutzen, ne, die vielleicht auch schon vorher andere Qualitätskriterien angesetzt haben. Ja. Also dadurch, dass ich jetzt auch von einer Bibliothek komme, bilde ich mir auch ein, dass ich das vielleicht noch ein bisschen geschickter anstellen kann, solche Suchen. Oder eben auch weiß, dass es kostenpflichtige Daten gibt, die Datenbanken gibt, die eben Informationen enthalten, die auf jeden Fall schon mal nochmal eine weitere Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Ob die jetzt perfekter sind, muss immer noch der Leser letztlich entscheiden, ob das wirklich für mich relevant ist und ob das ja, ob das passt. Also auch da kann irgendwie was durchrutschen. Ne? Aber ja, so versuche ich das, versuche auch verschiedene Stellen abzugrasen, abzusuchen. Ich muss aber auch sagen, natürlich, die Zeit ist begrenzt am Tag und man freut sich dann auch, die ersten 10 Treffer oder so zu haben. Ja? Also ich lande auch natürlich oft genug bei Google oder bei Google Scholar. Und was dann auch noch eine Rolle spielt, ist sowas wie die Zugänge.
Scholar ist auch nicht Scholar ist auch eine Vorauswahl.
Selbstverständlich.
Verdammt. Ja, warum auch nicht? Warum sollte das auch nicht der Fall sein?
Auch bei
Scholar,
Bibliothek-
für alle, die es nicht kennen, wissenschaftliche Suchmaschine,
genau,
von Google.
Genau. Auch Bibliotheken treffen eine Vorauswahl. Auch so eine Bibliothek kann nicht jedes Buch aufnehmen und indexieren und verschlagworten. Und auch da passiert ja zuerst irgendwie eine Auswahl. Das ist auch gut. Auch da weiß man ja dann wieder, nein, das hat schon mal jemand angeguckt. Aber die haben Qualitätskriterien, die eben öffentlich gemacht werden können, wo
die
man
Google
genau
Scholar
sieht.
Wiederum nicht hat. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Oder nur bis zu einem begrenzten Maß. Ne?
Wie bekomme ich die Informationskompetenz in den Bürger? Also Sie haben es leicht, Sie arbeiten jeden Tag damit. Sie haben Wissenschaft gelernt. Wissenschaft ist immer ein ganz gutes Werkzeug, um ja, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Kostet aber unglaublich viel Kraft.
Ja, und Zeit.
Und Zeit.
Mhm.
Ja. Wie kann man es trotzdem machen?
Also ich glaube, man muss einfach eine kritische Grundhaltung entwickeln gegenüber allem, was man da so sieht und findet.
Na, die haben ja alle Menschen. Finde ich doof, ist in der Regel deren kritische Grundhaltung.
Und man muss natürlich genau wissen, was man sucht eigentlich, ne? Und was man gerne sehen möchte, sozusagen. Darf aber dabei ja natürlich nicht die Augen verschließen, was es eben noch rechts und links gibt.
Das heißt, wenn ich mir eine Meinung bilden will, sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass ich eigentlich schon eine habe, die mir möglicherweise bestätigt wird.
Genau.
Oder widerlegt.
Genau. Und wahrscheinlich muss man damit in den Schulen anfangen, wie immer. Also das muss so früh wie möglich passieren. Ne? Es gibt, so wie Sie gemeinsam mit den Schülern Zeitung lesen und vielleicht auch da solche Sachen besprechen, sollte man es eben genauso auch im Web machen. Und auch dort nochmal sagen, ja, schau mal, es gibt auch noch mehr. Versuch mal das Experiment, eine Woche mit einer anderen Suchmaschine zu suchen. Auch das öffnet ja vielen Leuten die Augen, ja, weil plötzlich eben doch ganz andere Treffer kommen. Oder schalte die Personalisierung aus oder irgendwie sowas. Das kann man ja auch. Also die großen Suchmaschinenbetreiber und auch die ganzen anderen Dienstleister reagieren ja auf den Druck der Leute. Ne?
Wie
die
kann
das
ich wissen,
wollen,
dass es wirklich ausgeschaltet ist, wenn ich den Haken wegmache?
Wissen Sie nicht.
Eben.
Ja, ja, es ist eine komplexe Welt. Also dieses Internet mit all den Möglichkeiten, ne, hat es nur noch mal schwieriger gemacht. Natürlich war es leicht mit 3 Programmen im Fernsehen.
Ja.
Und 2 großen Tageszeitungen.
Das papierlose Büro, ne? Ja. So viel haben wir noch nie gedruckt wie dieser Tage.
Ja. Das ist sehr schwer. Eine Entwicklung, die vor allem in der Wissenschaft jetzt eine Rolle spielt, ist sowas wie Open Science,
ja,
wo es ja auch noch mal darum gehen soll, ja, Wissenschaft nachvollziehbar zu machen und auch für die für das breite Publikum nachvollziehbar zu machen. Aber auch da, wir werden wieder bei diesem Problem sein. Ja gut, dann werden mehr Inhalte erzeugt. Also wenn jetzt plötzlich wirklich jeder Wissenschaftler nicht nur in seiner Fachzeitschrift publiziert, sondern auch noch twittert und noch einen Blog schreibt und noch und so weiter und so fort, dann potenziert sich ja sofort der mögliche Inhalt, der eine Rolle spielen kann. Und auch da wieder, die Filteraufgabe wird auf den Nutzenden verschoben. Ne?
Man könnte aber auch gleich direkt hingehen und sagen, so zu jeder Publikation in der Fachzeitschrift gehört ein, was weiß ich, 2000 Zeichen Artikel, der ist auch dem Blödsten erklärt, ansonsten wirst du nicht publiziert.
Ja, auch solche Ansätze gibt es schon. Mhm. Zwar nicht, dass man da nicht publiziert wird, aber dass man, also es gibt bestimmte Anbieter, Kudos heißen die zum Beispiel, die eben sagen, gib mir noch mal so eine allgemeinverständliche Zusammenfassung oder sag mir noch mal in, weiß ich nicht, 3 Sätzen, worum es hierbei geht. Einfach mit dem Ziel, dass diese wissenschaftlichen Inhalte, diese hochkomplexen Inhalte mal ein bisschen allgemeinverständlicher formuliert werden und eben auch, genauso wie Sie jetzt hier den Podcast machen, an die Allgemeinheit transportiert werden. Und das langfristige Ziel ist dann natürlich, die Wissenschaft öffentlich sichtbarer zu machen, den Wert der Wissenschaft ein bisschen besser darzustellen, das als eines, aber auch die wissenschaftlichen Prozesse effizienter zu machen. Ne? Also, dass man Doppelanalysen sozusagen vermeidet, dass man aber es auch möglich macht, Daten nachzunutzen und nochmal Studien zu replizieren, um zu schauen, stimmt es da eigentlich, was ihr da gemacht habt? Wie, also auch ein bisschen so die Glaubwürdigkeit der Forschung halt wieder herzustellen.
Können Wissenschaftler das? Oder müssen die das erst noch lernen?
Studien zu replizieren oder das öffentlich zu machen?
Das öffentlich zu machen.
Das müssen die lernen. Das ist ja auch, momentan bekommt man ja auch nichts dafür. Das ist jetzt schön, dass ich mich hier hinsetze und einen Podcast mache. Streichelt vielleicht meiner Seele.
Kein Honorar dafür? Soll ich irgendwas abgeben?
Ich meine, Wissenschaftler sind ja so und so nicht hinterm Honorar aus, könnte man meinen. Ne? Sondern es geht um wissenschaftliche Reputation. Das bekomme ich nicht mit diesem Podcast.
Warum eigentlich nicht? Weil es ist letztlich ja eine Publikation.
Würde ich auch so sehen.
Das heißt, wenn ich es ordentlich verschlagworte in irgendeine, Datenbank einstelle, die wissenschaftliche Publikationen verwaltet, müssten Sie doch dafür eigentlich irgendwelche Punkte kriegen.
Würde ich auch so sehen, ist aber momentan nicht so. Sie bekommen keine Professur dafür, dass Sie jetzt hier 5 Podcasts gemacht haben, ne? Sondern da zählt eben immer noch Nature, Science oder sonst was für eine Journal-Publikation. Ja. Oder was weiß ich, eine Monographie in einem tollen Verlag, kommt ja so ein bisschen auf die Disziplin auch an. Aber ich habe 70.000 Tweets geschrieben und mich mit Lehrern und was weiß ich, NGOs darüber unterhalten, was der Klimawandel ist oder so. Noch gibt es dafür nichts in diesem Wissenschaftssystem. Und das wird zunehmend kritisiert. Das ist halt eben auch eine Idee natürlich von Open Science, dass man sich nochmal anguckt, wie wird Wissenschaft eigentlich momentan bewertet und wie können solche Praktiken auch in dieses Reputationssystem, in das Reward System of Science einfließen. Das Stichwort, was es da gibt, ist momentan Altmetrics, also alternative Metriken für die Wissenschaftsevaluation, die so ein bisschen Impact Factor, H-Index und die ominösen Kennzahlen, die es sonst so gibt. Die Idee war zunächst, dass sie das ablösen sollen, aber wir haben schon festgestellt, dass es wirklich nur, Alternative, es ist etwas Zusätzliches. Ja. Interessant, aber eben auch nur was Zusätzliches, ja.
Wenn Sie sagen, das wird diskutiert und es wird kritisiert, über was für Zeiträume reden wir da? Das muss noch 1 oder 2 Wissenschaftlergenerationen hinten dran hängen, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Der Druck kommt von oben. Also die EU hat ja gerade verabschiedet, dass sie bis 2020 alle Projekte, die im Prinzip von der EU gefördert werden, zum Beispiel dazu zwingen wollen, mehr oder minder die Publikationen, die durch diese öffentlichen Fördergelder entstehen, Open Access zu stellen zum Beispiel. Und Open Access ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von Open Science, ne? Weil Open Access bedeutet ja nur, das Forschungsergebnis wird allen zur Verfügung gestellt. Ich kann es nachlesen. Genau, das ist aber quasi am Ende des Forschungsprozesses. Open Science meint auch schon am Anfang, also selbst wenn ich vielleicht den Projektantrag schreibe, sollte auch das schon öffentlich sein. Weil sonst, es doppelt sich ja ständig alles. Ja. Ne? Und man soll auch mitbekommen, was die anderen machen.
Aber geht man damit nicht gleichzeitig dann auch so Besitzstände an? Also möchte nicht jeder erstmal so...
Ja, total. Das ist ja auch.
Sie und grinste.
Deswegen ist es ja auch so schwer umzusetzen. Also die Systemsicherungsmechanismen in der Wissenschaft sind unglaublich groß. Also da haben sich ja auch schon 1000 Philosophen und Soziologen drüber unterhalten, ohne dass ich jetzt besondere Namen nennen könnte. Aber es ist ja immer so, dass man nur in ein System eintreten kann, wenn man genau das gemacht hat, was die Leute gemacht haben, die schon in dem System drin sind, zum Beispiel.
Wenn man es dann ändern will, muss man das Glück haben, nicht rundgeschleift worden zu sein auf dem Weg.
Das ist also schwer. Deswegen, vielleicht noch 2 Wissenschaftlergenerationen. Aber andererseits, der Druck kommt eben von oben. Und man packt eben es jetzt mit Open Access an. Und vielleicht geht es dann auch noch weiter. Also ich hoffe, dass es noch weitergeht.
Ich wäre ja schon mal froh, wenn ich nicht mehr für Papers bezahlen müsste.
Genau.
Das fände ich ja schon mal ganz interessant, um dann wenigstens mal nachzulesen, was drinsteht und nicht immer nur so ein Abstract und dann 30 Euro für ein PDF oder sowas bezahlen
genau.
muss.
Genau, das ist ja Sinn von Open Science und Open Access vor allem. Und was mir nochmal wichtig ist zu sagen, weil auch das ist ähnlich festgefahren in den Köpfen vieler Forschenden, Open Access und Impact Factor oder Open Access und Qualität, wenn man jetzt meint, dass der Impact Factor eine Qualitätsaussage
Impact trifft. Factor heißt, wie oft ist das Ding zitiert worden, ne?
Genau, in den letzten zwei Jahren. Also durchschnittlich, wie oft ist ein Artikel durchschnittlich in den letzten zwei Jahren zitiert worden aus der Zeitschrift? So, das ist
Entschuldigung, aber ich bin so komplett außenstehend. Ne?
Ja.
Ich bin Geisteswissenschaftler, habe meine Masterarbeit immer noch nicht abgegeben, seit was weiß ich wie vielen Jahren. Das erscheint mir wirklich hanebüchen, diese Idee vom Impact Factor.
Ja, aber es ist nicht schön, eine Zahl zu haben? Wir wollen doch alle 42 wissen. Aber, ja, das ist das, was man wissen will. Und das ist so schön. Sie können ein Ranking machen und es ist ganz leicht zu sehen, was ist höher und was steht niedriger. Das
aber das ist doch
so.
Mit Verlaub, das ist doch Mumpitz.
Ist es.
Okay.
Ja, danke.
Die Wissenschaft hat festgestellt, das ist Mumpitz. Nein, aber das ist ungefähr ist. So, als würde in einem anderen Beruf bin ich Radiomoderator. Als würde der simple Umstand, dass ich in einem Jahr 200 Sendungen moderiere, mich zu einem besseren Moderator machen, als den Kollegen, der 100 Sendungen macht.
Genau.
Das ist doch Quatsch.
Genau. Und das ist ja das Faszinierende, gerade bei dieser Impact Factor Gläubigkeit, dass im Prinzip, also die Wissenschaft, die ja mit wissenschaftlichen Methoden und sonst was agiert
ja.
und meint, da die super objektive Wahrheit irgendwie mit ihren Methoden herstellen zu können, dass die bei diesem Ding total, also alle Schotten dicht macht
ja.
und wegschaut und nicht mit den eigenen Methoden dran geht. Ich meine, es gibt ein ganzes Forschungsfeld, Bibliometrie, Zentometrie, je nachdem, wie sie das nennen wollen, die beschäftigen sich damit, entwickeln auch solche Indikatoren, haben schon 10.000 Mal nachgewiesen, dass der Impact Factor ein guter Indikator ist, aber es ist nur ein Indikator,
ja,
der etwas aussagt, ja, der aber nicht ultimativ sagt, das ist jetzt hier besser als irgendwas anderes.
Der Umstand, dass ich 200 Sendungen gemacht habe, heißt eigentlich nur, es kann so schlecht nicht gewesen sein. Aber wie gut das wirklich war, sagt es doch.
Genau.
Es
gibt nichts, also Sie müssen die Artikel lesen, um festzustellen, ob es gut ist oder nicht. Und dann kommt man natürlich auch in die Bredouille irgendwo, dass Sie zum Beispiel sagen, ja, das ist hier bahnbrechend, der nächste Kollege sagt, ja, nee, das ist doch total langweilig, ne, das ist überhaupt nichts Neues. Das ist aber halt eben die Diskussion und dafür hat man aber keine Zeit momentan. Was ist es denn, wenn Sie in der Berufungskommission sitzen und Sie haben da 500 Bewerber und müssen auswählen, wen Sie einstellen?
42.
Ja, genau, dann ist das ziemlich leicht zu sagen, so, der hat hier 150 Nature-Artikel, dann ist der doch eindeutig besser als der nur mit einem. Ob die 150 Murps waren und der eine vielleicht super. Oder der eine, der vielleicht nur auf dem Open Access Repository war, aber dafür hat der Mensch diese Fields-Medaille bekommen oder so, wie es in der Mathematik der Fall war. Das blendet man aus, weil man eben auch keine Zeit dafür hat und so einen Objektivierungswahn unterliegt. Ne? Man versucht halt ein allgemeingültiges, objektives Kriterium zu finden, wo man sagen kann, du bist raus. Und du bist drin.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das relativ simpel zu finden ist, indem man sich anguckt, was an Märkten passiert. Also angenommen, ich würde alles Open Science stellen, würde alles kommentierbar und likebar oder dislikebar machen und das in Abstufungen, sodass jeder, der es liest, sagen kann, es ist langweilig und das ist bahnbrechend, dass ich also irgendwann so ein Bewertungssystem habe, wie bei Amazon zum Beispiel, das ja erstaunlich gut funktioniert.
Ne,
wenn ich mir so angucke, so Dinger mit 4 Sternen, Dinger mit 2 Sternen, mir die Bewertungen durchlese und dann auch so, also ich habe das Gefühl, dass das erstaunlich gut funktioniert, dass jemand sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Wenn ich das doch in so ein Open Science Ding implementieren würde, dann hätte ich doch wieder eine Kennzahl, die sich selbst erzeugt und müsste im Grunde doch nur noch einen Mechanismus finden, das Ding nicht hackbar zu machen. Oder ja. Die Manipulation möglichst draußen zu halten.
Im Prinzip schon. Aber das ist das, das ist ja das auch, was die Zitationen natürlich machen. Also die Grundlage vom Impact Factor ist, sind immer Zitationen. Wie häufig wird ein Artikel von den Kollegen zitiert? Es zählt aber nur eben, wie häufig wird er zitiert. Wenn 5-mal gesagt wird, das, was die Frau Peters da schreibt, ist Unsinn. Zitat ja, Peters genau. da. Dann ist das, dann bin ich trotzdem, habe ich trotzdem hohe Reputation ja. erlangt. Ich wurde ja 5-mal zitiert. Ja. Ob die nun gesagt haben, 5-mal gut oder 5-mal schlecht, ist in dem Fall also völlig unerheblich. Also das, diese Idee, etwas, was, dass quasi die kollektive Intelligenz irgendwie eine Rolle spielt, ja, und irgendwie schon auswählt, was gut ist oder nicht, das ist ja quasi seit Anbeginn der wissenschaftlichen Kommunikation spielt es eine Rolle. Das wird genau mit diesen Zitationen gemacht und wenn man eben Zitationsanalyse betreibt, was die Grundlage für den Impact Factor ist, dann macht man das auch genauso.
Also die gucken, der Impact Factor bewertet auch, stand da jetzt Frau Peters hat Mist geschrieben und
nee,
hat
was Gutes geschrieben. Nee. Das zählt nur die also, Zitation.
Ja.
Genau. Also soweit, also dass man quasi
Qualität
wirklich auf den...
ist es nicht, ist es nur Quantität.
Genau, okay. Nur Quantität. Also... There's no such thing as bad PR oder sowas, ne? Ja. Oder wie ist das? Und aber das Gaming sozusagen
ja.
Zu verhindern, das ist halt so unglaublich schwer. Und auch das, also das potenziert sich natürlich jetzt nochmal im Web, ne? Also Sie können von 15.000 Facebook-Likes, das können Sie kaufen. Sie können Bots programmieren, ja. um im Prinzip Downloadzahlen zu verfälschen, ne, dass es dann ja, immer wieder ja, runtergeladen ja, ja. wird, dass immer irgendwas geliked wird.
Sag ich
wird.
Jede Hörerschaft auch immer, ladet bitte jeder alles 2-mal runter, dann behalte ich meinen Job.
Genau.
Ja, klar.
So leicht ja, ist das. Und Sie können auch Ihren Kollegen sagen, pass mal auf, zitier du mich, dann zitiere ich dich. Und das ja. sind dann diese Zitationskartelle.
Oder einfach mal auf eBay das Gebot hochblasen. Genau. Das sind ja solche.
Genau.
Aber das wäre ja doch möglicherweise irgendwie verhinderbar, wenn man es direkt in die Architektur dieses Repositories irgendwie einbauen würde. Also irgendwas muss ich da doch bauen lassen, oder bin ich dazu naiv?
Ja, irgendwas wird sich bauen lassen, ja. Also man kann eine technische Barriere einbauen. Ich glaube aber nicht, dass das hilft. Ich glaube nur daran, dass im Prinzip das Bewertungssystem, das Karrieresystem der Wissenschaft davon entkoppelt sein muss. Momentan ist es ja so, ich werde nach Produktivität gemessen, wie viele Paper hat sie denn geschrieben in den letzten 3 Jahren, wie häufig wurde sie zitiert, wie häufig hat sie in tollen Journals irgendwas geschrieben. Das ist ja momentan das Bewertungskriterium. Achso, ja. Und dann noch Drittmittel natürlich, aber das geht ja so ähnlich. Okay, ja? Also dann ist, was weiß ich, EU-Drittmittel, Stich DFG oder so. Also das sind ja diese impliziten Annahmen. Ne? Hauptsache, man hat das mal geschafft. So. Und dann kriege ich den Job.
Drittmittel, Stich DFG
Drittmittel. Kann ich jetzt so nicht sagen, okay, aber also man kann es annehmen. Ja?
Okay.
Und wenn ich das habe, bekomme ich wahrscheinlich den Job. Das ja. ist das, was zählt. Also ist das doch das Anreizsystem für jeden Wissenschaftler. Ich weiß, ich muss, wer weiß was, publizieren. Es zählt, dass ich 100 Publikationen pro Jahr schreibe. Also was mache ich? Salamitaktik. Ne? Immer kleinere Ergebnisse werden publiziert, damit ich auch mehr hinten rausbekomme. Dann versuche ich natürlich irgendwo zu Nature oder sonst wohin zu kommen. Kriegt man auch irgendwie wahrscheinlich hin, ja? Also da muss man auch da spielen soziale Netzwerke, jetzt nicht im Sinne von Facebook, sondern im Sinne von Seilschaften und sonst was eine ja. Rolle oder strategische Netzwerke einfach. Und dann bekomme ich, wie gesagt, dann den Job. Also habe ich auch genug Anreize, im Prinzip dieses System zu bespielen.
Und ich glaube, man muss nie was dran ändern, weil alle die jetzt im System sind, die haben doch derart gut davon profitiert, dass sie jederzeit sagen, wieso ist doch gar nicht so schlecht. Das ist genauso wie diejenigen, die das dreigliedrige Schulsystem abschaffen sollten, die vom dreigliedrigen Schulsystem am meisten profitiert haben.
Ja.
Ist doch.
Ja, das sind halt wieder diese Systemsicherungsmechanismen.
Ja, genau.
Natürlich, ja. Das ist unglaublich schwer.
Wie
das ist sehr kompliziert.
Wie knacken Sie das denn?
Ja, momentan, ich habe das auch noch nicht bis zum Schluss durchdacht, aber momentan ist meine einzige Idee wirklich das Belohnungssystem von den wissenschaftlichen Ergebnissen zu entkoppeln, sozusagen. Wie?
Ach schade, ich wollte gerade fragen, wie Sie das designt haben.
Nee, tut mir leid. So weit bin ich noch nicht. Ich möchte gerne die Diskussion dazu anstoßen, aber also momentan weiß ich nicht weiter. Und das Ding ist ja auch, also ich meine, wenn man natürlich Open Science macht, wenn man dann sagt, es ist ja auch schön, dass jeder Wiki-Eintrag oder so zählt. Also man erzeugt ja nur noch mehr Inhalte, man erzeugt auch nur noch mehr Spuren, die man messen kann.
Mehr Rauschen.
Mehr Rauschen auch. Man trägt, wie gesagt, dazu bei, dass man noch mehr messen kann letztlich, dass alles erst recht, also es soll ja quasi ein offenes Labor sein, eine offene Gedankenwelt, ne? Auch wenn Sie als Geisteswissenschaftler dann zu Ihren Theorien kommen, optimalerweise könnte der Leser das verfolgen, wie Sie über 2 Jahre da irgendwas entwickeln, also weil Sie das eben online aufgeschrieben haben. Totale Transparenz.
Am Ende sieht jede gute Hausarbeit so aus, dass man nachvollziehen kann, wie ich zu meinem Schluss komme.
Genau, und die Frage ist halt, wie schnell will ich das denn wissen? Will ich das erst wissen, wenn sie nach 2 Jahren fertig sind?
Ja.
Oder will ich quasi live, ne? Also das Ultimative wäre ja live. Ich nehme live am Entstehungsprozess ihrer Theorie teil.
Und das Ultimative wäre sogar, wenn ich dann auch noch Input liefern könnte.
Genau.
Aber
genau, das ist
dann
die Idee.
Ist es nicht mehr das, was wir heute unter Wissenschaft verstehen, ne?
Warum also, nicht?
Naja, abstrakt oder sehr stark reduziert ist Wissenschaft ja, der Mensch im Kittel steht im Labor und forscht so lange, bis es ein Ergebnis gibt. Wenn jetzt auf einmal Kreti und Pleti außenrum sagen können, dreh doch mal die Temperatur hoch, dann ist dein Ergebnis vielleicht besser oder anders. Dann kommt der ja irgendwann überhaupt nicht mehr zu einem Ergebnis, beziehungsweise muss irgendwann ja sagen, so, jetzt ist genug Input, jetzt mache ich alleine weiter. Also wir würden dann ja also Forschung würde eine ganz andere Qualität bekommen und also nicht als Ergebnis, sondern als Zustand.
Genau, und die Sache ist ja, warum kommt man überhaupt darauf, Open Science zu machen? Man ist mit dem jetzigen System unzufrieden, wie es denn läuft. Eben weil, ne, also Sie machen.
Aber Sie haben doch Ihre Professur, was ist denn jetzt?
Ja, aber es läuft halt nicht optimal.
Ja.
Irgendwo ist es doch auch Murks. Sie sitzen da 2 Jahre in ihrem Labor, machen, rödeln mit sich alleine in der Welt, sind stolz auf ihr Ergebnis, schicken das zu Nature und die Reviewer sagen, hättest du es mal so gemacht. 2 Jahre im Popo, ne? Ja. Sozusagen. Das ist doch Quatsch. Also deswegen ist da natürlich auch die Idee, hätte man doch, warum hat mir das keiner früher gesagt? Wir hätten hier Geld sparen können, Zeit, Lebensenergie, alles, ja?
Ja.
Also die Idee wirklich von Open Science ist, nicht mehr so früh wie möglich zu publizieren, das ist so die Formel, die die EU propagiert, sondern so früh wie möglich Daten, Vorgänge zu teilen. Und andere daran partizipieren zu lassen, in der Hoffnung, dass die Wissenschaft dann effizienter wird, besser, schneller, vor allem besser. Das ist nicht bestätigt, ne? Also wir sind hier wieder bei dem Gleichen. Es gibt überhaupt gar keine Beweise dafür, dass Open Science zu diesem Ergebnis führt. Also man bräuchte so eine Science of Open Science auch erstmal, so ein bisschen was Selbstreflexives, weil Wir denken das momentan nur, dass das
Man kann es ja einfach auch einfach mal ausprobieren. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund, Dinge auszuprobieren. Man kann das ja in einem kleinen Rahmen machen, dass man sagt, was weiß ich, eine Universität macht das jetzt. Und alle ab wissenschaftliche Mitarbeiter aufwärts in der Hierarchie darf sich dran beteiligen.
Ja, aber das funktioniert nicht, weil die kriegt dann ja nicht die Paper bei Nature unter und steht dann dumm da.
Warum kriegt ihr die Paper bei Nature nicht unter? Weil es vorher schon publiziert ist.
Weil es vorher vielleicht schon publiziert worden ist oder so.
Das weil ist natürlich ja das der Vorgang der Transparenz und des Teilens ist natürlich schon wieder Publikation.
Genau. Also das sind ja wieder diese Sicherungsmechanismen einfach, ne? Also ich glaube nicht, dass einer dann Vorreiter sein kann. Also entweder schieben sich alle graduell irgendwie dadurch, aber alle gleichzeitig. Also weil sonst gibt es, also momentan glaube ich das einfach, dass es sonst Verlierer gibt. Ne? Wenn ich jetzt sage...
Ich wollte gerade sagen, Sie brauchen Leute, die nichts mehr zu verlieren haben.
Richtig, also ich jetzt zum Beispiel. Wenn diese, ja, wenn diese Professur, ich meine, momentan ist sie noch in der Schwebe, weil auch ich darauf warte, dass sie verstetigt wird, ne, sind auch okay. Diese typischen ja. Geschichten. Auch da, man ist halt, man spielt halt mit seiner eigenen Sicherheit, ne, ja. Mit seiner eigenen Karriere. Und man muss immer schauen, wen hat man da so als Gegenüber? Findet es jemand gut, dass man so ein ganz anderes ja. Wissenschaftssystem sich vorstellt? Oder sitzt man eben den, wie soll ich sagen, den alteingesessenen, genau, Besitzstandswahrern gegenüber, die dann sagen, pff, die hat ja immer noch keine Nature-Publikation. Ja. Ne, so. Und dann sagen die
Nature-Publikation?
Und dann, genau, also deswegen, das ist das eine, ne, dass ich halt als, natürlich um meine eigene Karriere, eigene Sicherheit bedacht bin. Und das andere ist dann aber, dass ich doch eigentlich das Wissenschaftssystem als Ganzes eben weiterbringen möchte. Aber wenn das nur einer tut, dann kann es mir ja passieren, dass ich verliere und dann verpufft das. Also ja. Was bringt, die Wissenschaft geht überhaupt nicht weiter, wenn ich jetzt hier verliere. Ne? Mhm. Deswegen muss wahrscheinlich wirklich in der Tat der Druck von oben kommen, also von jetzt auf gleich müssen eben alle Unis, was weiß ich, 20% ihrer Publikation Open Access haben und dann in 3 Jahren 50% oder irgendwie sowas, damit sich auch keiner da rausziehen kann ja. aus diesem, ne, weil solange es ja nur die Leute gibt, die auch noch das System wahren, bestimmen die ja, wie es läuft.
Und aber selbst wenn wir 100% aller europäischen Unis Open Science haben,
ja, dann kann man erst neu ist verhandeln.
Ist Nature immer noch ja, das, die Adresse, wo ja, alle
das,
hinwollen?
Ja, das ist dann die Frage. Ob das dann noch so bleibt. Dann kann man ja neu verhandeln. Wenn, ja. wenn ich doch, also quasi, sie wechseln das Spielfeld irgendwie, ne? Sie spielen dann ein anderes Spiel. Dass sie, die Idee ist ja dann, dass sie
Menschen eben auch nicht mehr brauchen.
Unter Umständen nicht mehr ja. brauchen, genau. Weil natürlich auch ganz andere Qualitätsindikatoren eine Rolle spielen. Das muss man ja auch wieder neu denken. Das wird alles anstrengend, ja? Das ist auch, wird bestimmt auch schmerzhaft und so. Das geht nicht von heute auf morgen. Selbst wenn ich jetzt sage, man müsste so den Schalter umlegen, damit es keine Verlierer gibt. Ja, aber man muss sich als Ganzes im Prinzip auf ein anderes Spielfeld bewegen. Du kannst nicht, was weiß ich, 5 ja. aus der Mannschaft da lassen. Die spielen ja. dann weiter ihr Ding. Und ja. dann stehen wir da auf dem anderen Spielfeld und wissen nicht, was wir tun sollen. Ne? Oder ja, weil spielen nur mit uns. Ja, genau, okay, und die ja. haben den Ball noch. Ja. Und bestimmen das immer noch. So geht das nicht. Das Ding ist aber, ja, dass das natürlich alles noch mit Unsicherheit behaftet ist und dass wir eben nicht wissen, ob diese Prophezeiung von Open Science wirklich eintritt. Ne? Ob das wirklich, wirklich effizienter wird. Also im Prinzip, tatsächlich müsste es mal eine Uni ausprobieren. Es müsste mal eine Laborstudie oder sowas geben, ne? Wenn wir das als Wissenschaftler wirklich so betrachten. Es muss ein Experiment geben.
Ja, machen das kann man das doch so. Aber mit alten Daten zum Beispiel machen. Also mit Dingen, die längst publiziert sind. Klar, kostet auch wieder Zeit, kostet Ressourcen, natürlich. Aber was weiß ich, man trommelt sich halt mal 100 Postdocs zusammen und sagt so, und jetzt spielen wir eure komplette Dissertation nochmal durch und gucken, was passiert.
Könnte man machen, ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen.
Können Sie haben.
Ja, gut. müsste also man in der Tat mal ausprobieren.
Wie man Klimamodelle baut, so müsste man das ja doch eigentlich auch bauen können.
Ja. Ja, man müsste es in der Tat mal ausprobieren.
Sind aber Sie ohne Sanktionen. Diejenige, die das machen würde? Also ist Ihre Professur diejenige, unter deren Fittiche das käme?
Ach, letztlich muss das unter jeder Professur laufen. Also wenn.
Nee, ich meine das Experiment erstmal. Also
ach, könnte ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, solange das alles im Web passiert, ne? Also es muss halt so ein bisschen diesen, das dürfte jetzt nicht einfach hier in so einem Labor oder sowas sein. Man könnte ja auch so ein gläsernes Labor aufbauen oder so ja. und sagen, wir haben hier ständig Tag der offenen Tür oder sowas und das ist jetzt Open Science. Das wäre so ein bisschen weiter weg von mir, weil natürlich das Web der Gegenstand ist, den ich dann untersuche und die Praktiken, die mit dem Web entstehen. Ne? Also, dass man zum Beispiel eben vielleicht nicht weiß im Web, welches Publikum man eigentlich erreicht. So. und sich deswegen dann einstellen muss, was, wie man redet oder was man dann sagt oder was man publiziert. So, das ist eher so das Interessante dabei. Aber trotzdem, klar, ich könnte das machen, aber eigentlich ist wirklich die Verantwortung von jedem Einzelnen. Jeder, der da in so einer Berufungskommission sitzt, jeder, der ein Review schreibt, jeder, der einen Projektantrag auswählt, jeder, der sagt, ach, wir gucken uns hier mal an, was der kumulierte Impact Factor ist oder sowas, und das ist alles Murks, ja. Wenn man nur danach geht, da muss sich jeder selbst an die Nase packen und sagen, nee, du hast hier gerade also nichts dazu beigetragen, dass das in Richtung Open Science geht oder in irgendeine Veränderung. Wenn man das dann so macht. Also deswegen jeder, der irgendwie eine Rolle spielt in den entscheidenden Positionen, sollte sich überlegen, was die Praktik da gerade ist. Und es gibt momentan auch genug Initiativen, die versuchen, darauf hinzuweisen. Es gibt ja von solchen typischen Verlagsboykotten gegen Elsevier, der Klassiker, bis DORA, also San Francisco Declaration of Research Assessment, wo man eben auch sagt, wir wollen nicht mehr so stark auf den Impact Factor gucken und wir wollen auf jeden Fall immer quantitative und qualitative Evaluationen zusammenbringen, so dass man das gesamte Bild hat. Das gibt es schon, es kommt auch von innen heraus. Es gibt auch genug Wissenschaftler, die vormachen, wie Open Science funktioniert und die trotzdem erfolgreich sind. Ja? Klingt jetzt doof.
Erfolgreich im herkömmlichen Sinne.
Erfolgreich im herkömmlichen Sinne. Aber auch da glaube ich, dass sie zuerst im System waren und das dann quasi von innen heraus ausrollen. Also ja, wahrscheinlich geht's auch nicht anders. Nee. Es sei denn, wie gesagt, man hat ganz Visionäre gegenüber.
Selbst dann habe ich ja immer das Problem, also selbst wenn ich dann Professor bin und das auf Lebenszeit und verbeamtet und mir überhaupt niemand mehr was kann, selbst dann wäre ja, wenn von außen jemand dieses System aufrollen würde, meine Reputation hochfragwürdig. Also ich könnte dann zwar sagen, ja, ihr könnt mir nichts, ich sitze ja hier, aber es würde mir im Zweifelsfall schon den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das will ich natürlich nicht.
Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass man quasi grundsätzlich andere Qualitätsindikatoren findet als das, was es jetzt gibt. Also Open Science ist auch immer noch Wissenschaft. Mhm. Und irgendwie wissen wir ja alle, zwar disziplinabhängig, aber wir wissen doch schon, was macht denn jetzt gerade eine Studie oder so wissenschaftlich?
Ja.
Also wir erkennen das doch eigentlich, was ein Essay ist, was eben eine philosophische Auseinandersetzung mit irgendeinem bestimmten Thema ist oder was eine gute Studie oder ein gutes Experiment ist. Eigentlich wissen wir das doch. Das ist schwer zwar zu quantifizieren und auch da gibt es nicht, es gibt ja auch bestimmte Schulen, ne, die dann auch gut mal miteinander kämpfen. Aber eigentlich wissen wir das doch. Und deswegen Open Science ist ja auch nur anders in der Hinsicht, dass die Art und Weise, wie man etwas macht, anders ist. Aber ich mache doch immer noch Wissenschaft.
Ja.
Also ich finde, so viel Angst braucht man ja nicht davor zu haben. Es ist ja nur, dass ich eben vielleicht schon vorher mal eben die Daten teile oder sie überhaupt teile. Aber auch das ist alles noch nicht klar. Also ich weiß nicht, was der optimale Zeitpunkt ist. Also wie gesagt, das Spektrum ist ja von live bis irgendwie 5 Jahre nach Veröffentlichung oder irgendwie sowas. Man sich ja alles vorstellen. Ich weiß nicht, was da der beste Zeitpunkt ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das sich von Disziplin zu Disziplin unterscheidet, dass es sich von der Art des Forschungsobjektes unterscheidet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Bereiche geben muss, die eben sozusagen closed bleiben müssen. Ja, auch das, es muss auch vielleicht
nationale
irgendwas mal.
Nationale Sicherheit und was es da gibt. Ne?
Genau.
Ist das vielleicht ein Problem, das sich gar nicht national lösen lässt? Weil ich habe natürlich konkurrierende Forschergruppen im Ausland, die eben nicht in meinem Team sind.
Genau.
Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Daten live veröffentliche, brauchen die ja nicht mehr zu forschen, sondern können die einfach abschnorcheln und damit ihren Kram machen.
Das ist halt immer die Angst. Ne?
Ja.
Also das ist, wenn man mit Doktoranden spricht. Also ich glaube, die wenigsten, na anders. Wenn jemand irgendetwas klauen möchte, eine Idee klauen möchte, dann ist das auch jetzt schon passiert. Es gibt genug Stories, wo sie im Institut sind, im Labor sind und auch da hat dann der Chef, typischerweise der Chef wahrscheinlich, irgendwas publiziert vorab oder irgendwelche Kollegen, auch sowas passiert. Ja, also deswegen, da muss ich nicht auf Open Science warten, damit das passiert. Nichtsdestotrotz ist das, vor allem wenn man auch mit den Doktoranden spricht, immer die erste Angst. Oh Gott, dann habe ich hier 3 Jahre gesessen, habe meine Daten zusammengesammelt und dann kommt jemand und publiziert das vor mir. Das und ich weiß nicht,
gleichzeitig ist dieser Doktorand dann aber auch in der Lage nachzuweisen, richtig, dass es seine Daten sind. Ja. Und das könnte er nicht, solange es in so einem Closed Shop, ja,
genau,
funktioniert.
Genau, das passiert das ja ohnehin. Ne? Also ja, ich meine, wenn jetzt mal 2 an einem Thema arbeiten, dann arbeiten 2 an einem Thema.
Ja.
So, das passiert ohnehin. Und auch da musste man sich schon immer absprechen. Hör mal, gehst du jetzt in die Richtung, gehe ich in die Richtung oder irgendwas.
Ja, oder es ist im Streit geendet wie bei Newton und Leipzig.
Genau.
Leipzig, Leibniz. Newton in Leipzig.
Und ja, also das verstehe ich eben nicht. Und letztlich, auch da gibt es viele Vertreter. Und deswegen meine ich ja auch, dass quasi dieses Belohnungssystem eigentlich von der wissenschaftlichen Arbeit irgendwie entkoppelt werden müsste. Weil eigentlich müsste man doch froh sein, wenn einfach nur die großen Probleme der Welt gelöst sind als Wissenschaftler. Dieses wunderbare Motiv, Hauptsache, was weiß ich, der Wirkstoff gegen Krebs wird gefunden, ob ich das nun finde oder mein Kollege.
Naja, das Problem ist, dass an das Auffinden des Wirkstoffs gegen Krebs die Verlängerung meines Vertrages gekoppelt ist.
Eben. Und das, ich glaube, das darf nicht mehr sein. Es darf keine Konkurrenz sein. Und klar, es ist schwer, das ist nicht leicht. Weil wie wollen sie Gelder verteilen und so weiter? Ne? Sie wollen ja auch die fördern, die gut sind. Sie wollen aber auch die fördern, die vielleicht ein bisschen hinterherhinken oder so. Und dafür muss es irgendwas geben. Ich habe auch keine Lösung dafür. Aber momentan ist das das Einzige, was mir einfällt. Ne? Es ist halt so ein bisschen, ich beschreibe das immer als Dilemma zwischen Kirche und Glauben. Die Institution Wissenschaft ist was ganz anderes als die Wissenschaft. Und normalerweise, wenn wir alle Wissenschaft machen wollen, machen wir doch einfach Wissenschaft. Und dann, da gibt es eigentlich keine Konkurrenz. Wir tauschen uns aus, wir sind froh, wir arbeiten zusammen. Wir wollen das Ergebnis erzielen, wir wollen tolle Ergebnisse erzielen, wir wollen irgendwas verbessern, wir wollen bessere Erkenntnis erlangen. Aber klar, gibt es nur eine Stelle und ich stehe da mit meinem Kollegen, dann bin ich wahrscheinlich froh um den Nature-Artikel oder um die Fields-Medaille oder um den Nobelpreis.
Haben wir zu viele Wissenschaftler? Wir müssen einfach nur ganz viele Wissenschaftler abschaffen, dann ist pro offener Stelle nur noch einer da und dann funktioniert es. Dann ist wieder die Frage, ist es der Beste und woher weiß ich das? Nee, funktioniert auch nicht.
Funktioniert auch nicht.
Nee.
Funktioniert
wenn wir lange
auch
noch hier
nicht
sitzen, kommen wir da noch hinter.
Ja, funktioniert auch nicht. Und auch da wieder die Idee von Open Science ist ja auch eben Partizipation zu ermöglichen. Das Stichwort ist hier Citizen Science.
Ja.
Und auch da ist die Frage, werden jetzt alle Wissenschaftler? Wird jetzt Otto Normalbürger auch noch Wissenschaftler? Rücken wir quasi Wissenschaftler und Bürger zusammen und kriegen wir dann noch mehr Wissenschaftler? Oder wird es so bleiben, dass man im Prinzip eine Spezialisierung hat? Und dann auf dem anderen Ende des Spektrums irgendwo die Bürger, die dann als Handlanger Fliegen zählen.
Tagfalter-Monitoring machen.
Genau, was ja auch super ist. Ja, also es hat ja auch einen Wert. Nur ich glaube, die Idee von Citizen Science ist in der Tat, Wissenschaftler und Bürger ein bisschen näher noch zusammenzubringen. Was aber dann wieder, auch da nochmal eine ganz andere Dimension reinbringt. Wer ist der Autor? Wer ist dafür verantwortlich? Wer steht gerade für das wissenschaftliche Ergebnis, ne? Wenn das zur Hälfte von den Bürgern gemacht wurde?
Genau. Wer weiß, ob ich die richtigen Fliegen gezählt habe?
Genau. Muss man eben in Zeiten dieser riesengroßen Komplexität auch im Angesicht des Webs, muss jeder hier eine zwangswissenschaftliche Ausbildung bekommen? Was weiß ich, braucht jeder
kann ja
so eine allgemeine.
Schaden in der 9. Klasse, jedem mal zu erklären, was Karl Popper eigentlich gemeint hat. Das tut dir jetzt nicht weh. Also,
ja,
passiert
aber,
halt nicht.
Ja, genau, passiert halt nicht. ja, es sind, glaube ich, Zeiten des Umbruchs und man muss nochmal drüber nachdenken einfach, was man heute in der Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft wahrscheinlich vor allem, was man wertschätzt, welche Fähigkeiten man als Gesellschaft haben will und dann versuchen, die irgendwie einzufallen. Also ich bin auch nicht gut darin, solche Visionen zu zeichnen, aber das ist das Einzige, was jetzt dazu einfällt.
Aber was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn man es ganz aufreißt, sozusagen? Dass dann halt auch der Citizen Science, Citizen, also die ja, Bürgerwissenschaftler, dass die reindrängen, sagen wir mal, und mitmachen. Da wird es die üblichen 10% Bekloppte geben, die immer noch die Relativitätstheorie leugnen. Die gibt's ja jetzt schon immer. Also da muss ja nur irgendein Wissenschaftler irgendwo in seinem Blog was veröffentlichen, dann schlagen die da auf. Aber letztlich sind das vielleicht 5 oder 10% überhaupt der Gesamtbevölkerung, die willens sind, sich überhaupt zu beteiligen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann letztendlich in so einem Open Science, ich sag mal, wir haben jetzt Open Science, also irgendeine zentrale Anlaufstelle für Open Science. Ich würde vermuten, dass das so ähnlich aussieht wie Facebook dann irgendwann. Viele lesen, wenige kommentieren, weniger kommentieren Gehaltvolles.
Genau. Und das ist aber in der Tat eine Sorge, die viele haben. Und ich glaube zwar auch, dass also die Pluralität der Meinungen, dass eben alles da sein muss, um dem Filter entgegenzuwirken, sozusagen. Aber ich hatte, ich war vor 2 Wochen noch auf einer Konferenz, wo dann eben auch, ich glaube, da war eine große Gruppe Physiker und auch nochmal, die haben darauf hingewiesen, überall da, wo Wissenschaft geöffnet wurde, kam doch nur Schlechtes bei raus. Und die Beispiele stimmen schon, ja? Also du hast Wikipedia als offene Enzyklopädie. Was hast du bekommen? Irgendwelche Edit Wars. Du hattest, es ging um Impfproblematiken oder so. Und wem glaubt man? Den Promis oder so, die meisten Twitter-Follower haben. Und sie hatten noch irgendein Beispiel. Du machst Open Access und was bekommst du? Diese unlauteren Konferenzen und Journals, ne, die quasi Geld damit verdienen wollen und so. Ja, das stimmt schon, ne? Also irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, dann stimmt das schon. Und es gibt ja auch nicht nur die kollektive Intelligenz, sondern auch die sogenannte Madness of the Crowds, also typischerweise Hooligans und so. Und das ist wieder etwas, was natürlich vor allem durch das Web und seine Erscheinungsform einfach auch begünstigt wird und was auch durch die Algorithmen von Google, Facebook und so weiter auch begünstigt wird. Ne? Das, was populär ist oder so, wird halt wieder nach oben gespült und so weiter. Und dann sind wir da beißt sich alles irgendwie in den Schwanz. Ne? Es ist ein riesengroßer, komplexer Bereich, der wirklich schwer zu erfassen ist, also es ist auch wirklich, ist wirklich schwer, eine Folgenabschätzung zu machen in dem Augenblick. Und letztlich muss man wahrscheinlich irgendwelche Filtern einbauen, man muss dann wieder eine Kontrolle haben, aber auch das, glaube ich, ist eigentlich nicht die Lösung. Also dann ist man wieder bei Zensur.
Das muss schon der Mensch machen, und zwar müsste der Wissenschaftler oder das Team, das da Open Science publiziert, gleichzeitig verpflichtet sein oder sich verpflichtet fühlen, Community Management zu betreiben. Das heißt, die ganzen Crackpots, die da aufschlagen und dumm Zeug reden, gnadenlos rausschmeißen. Damit nämlich diejenigen, die was Gehaltvolles beizutragen haben, überhaupt erstmal über so eine Schwelle kommen und sagen, na gut, hier lohnt es sich, was zu schreiben, weil ich werde ernst genommen und es wird nicht gleich von irgendwelchen Bekloppten niedergebrüllt. Man bräuchte also überhaupt keine Technologie, die da irgendwie filtert, sondern es ist auch wieder eigentlich eine Ermächtigung oder ein Empowerment der publizierenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an der Stelle.
Ja gut, das wird ja auch von vielen Seiten kritisiert, ne, dass die Wissenschaftler sich momentan nicht zu Wort melden bei diesen ganzen politischen Diskussionen oder dass sie nicht sichtbar sind, ne? Also das wäre ja sozusagen dann das Mittel der Wahl, ne? Es taucht irgendein Fakt zur Impfproblematik auf oder so. Die Gegner reden sich in Rage und die Wissenschaftler versuchen das dann gerade zu rücken in der Hoffnung, dass sie dann die Wahrheit mitziehen, sozusagen. Genau. So läuft das, glaube ich. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja wieder das Interessante, was eben das Web ermöglicht, dass da eine ganz andere Machtverteilung plötzlich eine Rolle spielt. So funktioniert es nicht. Du kommst dann da nicht durch. Die Menschen wollen auch was anderes sehen unter Umständen. Und das ist eine schwierige Situation. Auch dafür gibt es noch keine, es gibt keine wirkliche Lösung dafür. Es gibt Filter-Apps oder so, die immer extra solche Webseiten zum Beispiel nach oben spielen, die nicht deiner Meinung widerspiegeln, ne? So dass du dich also extra mal der anderen Seite aussetzt oder so. Das kann man alles probieren.
Aber der Weisheit letzter Schluss ist das alles nicht. Ne?
Nein,
ist schwer. Sind wir möglicherweise mit diesem ganzen Web, also vor allem dem partizipativen Teil des Webs, ist das einfach noch viel zu jung? Also müssen wir da noch 10 Jahre verhandeln?
Ja.
Und wir wissen aber noch nicht mal, worüber wir verhandeln und entlang welcher Linien wir verhandeln. Also da emergiert halt irgendwas. Ja.
Und es
wie
ist
jetzt
zu schnell.
Fake News zum Beispiel. Das ist ja gerade das Ding, worüber alle reden. Da hat vor einem Jahr auch keiner mit gerechnet. Ne?
Genau. Und es ist zu schnell. Also es gibt zu schnell zu viele Entwicklungen.
Ja.
Ne? Also ich meine, über MySpace redet keiner mehr, ja? So. Oder StudiVZ oder so,
stimmt
ja?
Auch.
Es geht zu schnell, es kommen immer wieder neue Funktionen, plötzlich ist eben Instagram groß oder sowas, ja? Und es ist schwer, sich darauf einzulassen, aber ich glaube, also der Mensch muss sich jetzt weiterentwickeln. Der muss das hinbekommen, ne? So. Und es muss, also er muss sich darauf einstellen können und auch da wieder irgendwelche Strategien erlernen, sei es Medien, Informationskompetenz, weil auch da wieder, ich meine, das Grundlegende ändert sich ja nicht. Im Prinzip weiß ich ja die Institutionen, also zumindest in einem demokratischen Umfeld, weiß ich ja, welche Institutionen sich der Wahrheit verpflichtet fühlen oder so. So. Und ich muss dann wissen, dass ich zu denen gehen kann oder woran ich erkennen kann, dass das eine qualitativ hochwertige Information ist. Und vielleicht braucht es Gütesiegel, ja, also damit es irgendwie, damit es dem Endnutzer auch noch mal ein bisschen klarer wird. Die Gegner würden dann wieder sagen, ja, es ist eine Zensur oder sonst was oder so. Und vielleicht braucht es Seiten, die Diskussionen nochmal zusammenfassen, die das auch pointierter darstellen, die auch sagen, vielleicht. So wie bei Froni Plug oder Guten Plug Wiki oder so, dass du sagst, so hier ist doch das aufgeschrieben auf der linken Seite, das und das und das sind die Fakten dazu, damit man sich in der Tat das eigene Bild machen kann. Ich glaube, dass man in Zukunft mehr Zeit dafür aufwenden muss, sich mit den Gegebenheiten und mit den Informationen, die man vorfindet, auseinanderzusetzen. Wirklich. Also, dass man sich damit auseinandersetzen muss und einfach, dass man nicht mehr nur konsumieren kann.
Ja.
Sondern, dass ich wirklich wach konsumiere womöglich oder wach, also mich nicht mehr nur beschallen lasse. So.
Ja, beziehungsweise, ich hänge immer noch an meiner Idee, ich finde die gar nicht schlecht. Ich hänge immer noch an meiner Idee des Community Managements, weil nämlich in dem Moment, wo ich irgendetwas publiziere im Web und in der Publikation schon eindeutig mache, was eigentlich die Prämisse ist, über die hier diskutiert wird, wenn überhaupt diskutiert wird, habe ich einen guten Maßstab zu sagen, so mein Freund, darüber diskutieren wir hier nicht. Ja? Es geht hier nicht um, also eins meiner Themen, autofreie Innenstadt ist so eins meiner Themen. Immer wenn ich komme und sage, hier ganze scheiße Autofahrer, kommt der Nächste, also so 3-4 Kommentare später, kommt jemand und sagt, ja, aber die Fahrradfahrer sind auch doof. Und dann sage ich halt immer, wir reden hier nicht über Fahrradfahrer, sonst hätte ich über Fahrradfahrer geredet. Schönen Tag noch. Ich glaube wirklich, dass man das, wenn man das in der Hand desjenigen, der die Ursprungspublikation gemacht hat, wenn man das in dessen Hand lässt und ihn auch zwingt, transparent zu machen, warum er jetzt eine bestimmte Diskussion nicht zulässt, dass das die einfachste und vor allen Dingen am wenigsten fehleranfällige Variante wäre.
Also auf jeden Fall müsste das jeder Wissenschaftler lernen. Also man müsste schon so in die Schule gehen und wissen, so gehe ich mit Hate Wars oder was weiß ich, Trollen, ne?
Ja.
Typischerweise Trollen im Internet um. Das ist ja auch das, wovor viele Angst haben, warum sie das erst gar nicht machen, warum sie gar nicht so einen Blog oder so anfangen. Mhm. Aber auch da wieder, ne? Das kostet doch Zeit.
Ja, natürlich.
Wenn ich da 500 Kommentare durchgucken muss, so, und ich muss auf jeden eingehen, das will ich ja als Wissenschaftler eigentlich gar nicht machen. Ich will doch forschen. Ne? Manche wollen ja schon gar nicht lehren. Und dann, das kostet Zeit. Das ist dann wieder, das kommt dann wieder durch dieses System. Letztlich, die müsste dafür Zeit eingeräumt werden.
Ja,
und wenn du es schaffst, ja, aber und wenn du es, oder, ne, halt, wenn du es schaffst, das gut zu machen, gute Diskussionen zu führen, dann musst du halt wieder was dafür bekommen.
Ja.
Dann ist das eben okay, dass du, dass ich nur alle 3 Jahre die Nature-Publikation schreibst oder so. Ja, aber auch das, das ist aber ein so kleiner Teil, dass ich glaube nicht, dass das, also das kann nicht das Einzige sein. Das kann ein Stückchen, ein Puzzleteilchen sein, um solche typischen Web-Probleme in den Griff zu bekommen. Aber es kann nicht alles sein. Ja.
Ja, und es bleibt die größte Baustelle, bleibt wahrscheinlich dann immer noch die Besitzstandswahrung, ne?
Für die Wissenschaft auf jeden Fall. Ja, für die Wissenschaft auf jeden Fall.
Sie sind ja wegen der Open Science Konferenz hier. Worüber werden Sie überhaupt reden?
Bei der Open Science Konferenz?
Ja, genau darüber, was wir gerade besprochen haben, alle.
Nee, da habe ich eine andere Aufgabe. Also, naja, doch, es ist schon natürlich nah dran. Es geht vor allem um diese alternativen Metriken für die Wissenschaftsevaluation, wo ich mit 6 Kollegen für die EU Empfehlungen aufschreiben durfte, wie in Zukunft tatsächlich Indikatoren für die Wissenschaft für Open Science entwickelt werden sollten.
Wie denn?
Vor allem offen. Irgendwo scheint das naheliegend,
ja.
Aber man muss sich klar machen, dass das bis heute nicht so ist. Also weder bei diesen traditionellen Metriken wie Impact Factor, H-Index und so weiter. Also auch da arbeiten wir nicht mit offenen Daten. Ne? Der Journal Impact Factor wird vom Web of Science bestimmt, also die Datenbanken pflegen, die bibliografischen Datenbanken, um im Prinzip die Zitationen auszuzählen. Und die bestimmen auch ganz genau, was ist drin, was ist nicht drin. Und verkaufen dann letztlich diesen Impact Factor. Und man kann auch nicht wirklich, also man kann versuchen, es nachzuvollziehen, wie sie da drauf kommen, aber auch da gibt es Probleme, sagen wir es mal so. Und es ist nicht offen, ich kann es nicht einfach nutzen, so, ne? Nicht nachnutzen, nicht nachprüfen.
Das finde ich immer absurder. Entschuldigung.
Ja, genau. Deswegen müssen wir ja darüber reden,
ja.
Ne, damit das auch alle wissen, wie absurd das ist, damit sie auch wissen, wenn ich dann in einer Berufungskommission bin als Betroffener sozusagen und man fragt mich nach irgendetwas, nach irgendeinem Indikator von mir, dann können sie das ja alles gerne nennen, aber sie sollen sagen, das ist doch aber hier Murks, darf ich nochmal darauf hinweisen und ich habe auch noch das und das und das ist mir jetzt hier zum Beispiel besonders wichtig oder so, nicht der H-Index von so und so. Also genau, also das kann man auf jeden Fall nicht nachprüfen, genauso auch nicht bei Google Scholar oder so. Auch da, sie kommen ja nicht, auch da kann man H-Indexes errechnen und sowas. Sie wissen aber auch da nicht, was ist eigentlich drin.
Ja.
Ja, also sie wissen nicht, was fehlt sozusagen. Also es können ihre wichtigsten Publikationen nicht dort drin sein. Und sie können auch nichts dagegen tun. Sie können das nicht melden oder so. Und wenn es dann um Altmetrics geht, also das ist so ein Bereich, der jetzt ein bisschen auch up-to-date ist. Viele Wissenschaftsverlage haben schon so ein Altmetric-Donut zum Beispiel eingebaut auf die Seiten der Artikel.
Ein Donut?
Ja, so, das ist halt von der Firma altmetric.com. Die haben im Prinzip die Social-Media-Resonanz auf einen wissenschaftlichen Artikel in einem Donut, also in einem runden Ding mit vielen Farben, Regenbogenfarben, abgebildet.
Mhm.
Ja, und es gibt auch noch weitere Anbieter, zum Beispiel PlumX, was jetzt kürzlich von Elsevier gekauft wurde, die das dann halt ein bisschen anders darstellen, die halt nicht so einen Donut haben, sondern irgendwie so andere Bubbles oder sowas, ja. Und die schauen halt immer, finde ich einen wissenschaftlichen Artikel auf Twitter.
Ja.
Oder auf Facebook oder bei Wikipedia zitiert oder so. Und zählen dann letztlich aus, wie häufig wurde dieser Artikel getwittert und zeigen das dann an.
Mhm.
Auf Artikel-Level-Ebene. Was ja schon nicht schlecht ist, weil ich dann wirklich für jeden Artikel rausfinde, welche Resonanz hat der eigentlich erzeugt. Und das Nette ist ja auch, dass man zum Beispiel bei den Tweets oder bei den Facebook-Posts ja auch genau sieht, in was für einem Kontext wurde der besprochen, dieser Artikel. Und man kann zum Beispiel auch oft sehen, wer hat das eigentlich gepostet. Ne, was so beim, also es ist, das kann man letztlich bei Zitaten auch sehen. Ich sehe ja auch immer, wer hat mich dann zitiert, aber es ist noch ein bisschen schwieriger rauszufinden, wo kommt der Autor vielleicht eigentlich her oder aus welchem Bereich. Mhm. Und bei diesen Social Media Plattformen, wo ja auch jeder bereitwillig sein eigenes Profil eben hat und auch schön pflegt und sagt, ich bin hier übrigens Ökonom oder so, also diese Information kann man quasi noch an diese Zahl mit dranhängen. Das ist also sehr hilfreich. Man hat rausgefunden, wie gesagt, dass diese alternativen Indikatoren zwar unterschiedlich stark mit Zitationen korrelieren, also bis zu einem gewissen Maß das Gleiche für gut befinden,
ja.
Aber auch nicht, also die Korrelation ist nicht eins, ja. Also ja. Es ist auch nicht so, ach ja, das, was häufig zitiert wird, wird auch häufig getwittert. Das ist überhaupt nicht so.
Weiß man auch, wie da die Kausalität ist? Wird es vielleicht häufig getwittert, weil es schon häufig zitiert war?
Das ist, wie immer, ist sowas natürlich schwer herauszufinden. Mhm. Also dafür müsste man noch weitere Experimente machen. Soweit ist die Forschung in dem Bereich auch noch nicht. Und was man dann eben weiß, warum ist die Korrelation nicht so perfekt und warum ist es eine Alternative? Bei Twitter ist es so, dass eben die Nutzerschaft ganz scharf ist auf irgendwelche lustigen Artikel oder Themen zum Beispiel, ja, oder Themen, die irgendwie doch einen Großteil des Publikums ansprechen. Sowas wie Akne-Themen oder natürlich typischerweise irgendwas zu Diäten und so. Das wird ziemlich häufig getwittert. Aber es wird nicht so häufig dann zitiert, ne? Also so, deswegen, es ist wirklich keine Alternative, sondern es ist ein zusätzlicher Indikator, der aber was Tolles kann, nämlich, noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge darzustellen. Mhm. Um eine Zitation zu machen, muss es ja zumindest nochmal einen anderen Autor geben, der dann auch noch in einem wissenschaftlichen Artikel oder im Journal publiziert. Twitter können Sie, ne? Also Sie können jetzt einfach einen Artikel aufgreifen. Also da hat man schon mal nochmal eine breitere Nutzerschaft. Und man könnte sagen, dass es so ein bisschen mehr einen Indikator dafür gibt, wie viel Einfluss die Wissenschaft auf die Gesellschaft hat.
Ja.
Wenn man denn sagen möchte, dass jetzt die Gesellschaft auf Twitter repräsentiert ist oder auf Facebook. Ja, und das ist die nächste Diskussion. Genau. So, genau. Aber auch bei Twitter und bei Facebook, jetzt komme ich zurück zu Open Science, ist es so, dass sie die Daten nicht einfach so nutzen können. Die sind nicht offen. Wie gesagt, bei Twitter, wenn sie die Daten nicht kaufen, bekommen sie nur 1% des Twitter-Streams, also täglich.
Ja.
Aber welche 1%? Also man hat keine Ahnung davon, ob das jetzt die ersten so und so viel 1000 Tweets sind oder ist das jeder 1000. Tweet? Also es könnte ja auch sein, dass wir immer an den wichtigen Tweets zu den Publikationen vorbeigeleitet werden. Ja, also das ist eine riesengroße Einschränkung. Man bekommt nicht alles und ich weiß nicht, was es ist. Es ist nicht offen. Und wenn ich über offene Wissenschaft spreche und Indikatoren für die offene Wissenschaft, dann kann ich nicht mit Indikatoren arbeiten, die irgendwie proprietär sind oder einem Unternehmen gehören, was damit Umsatz machen möchte, oder Gewinn machen möchte, vielmehr. Und deswegen, das ist jetzt zum Beispiel die erste Empfehlung, also wäre eine gute erste Empfehlung noch, das
Offenheit,
ist
ja.
Offenheit, ja, ja, na sicher. Sonst kommen wir auch nicht da raus. Ja. Ja, sonst glaubt man wieder nur diesem Indikator. Aber das Ziel ist es ja auch hier, eine Transparenz herzustellen und festzustellen, was sagt mir dieser Indikator denn überhaupt und ist der richtig?
Ich glaube, man nennt das Kritik, ne?
Also, ja,
genau.
Genau.
Und der ist im Moment nicht kritisierbar. Also nur, ja, doch strukturell, aber nicht inhaltlich.
Genau.
Also, ja.
Genau, weil sie im Prinzip nicht wissen, was damit los ist. Also deswegen, das ist das erste Ziel. Ne? Also wir haben die Empfehlung zwar so nicht reingeschrieben, oder doch, ich weiß, doch, jawohl, also, dass man vielleicht doch für jeden Indikator, für jeden proprietären Indikator, der natürlich einen Wert hat, ja, sagt ja auch was aus, dass man da zumindest mal schaut, ob man noch einen anderen Indikator benutzen kann, der vielleicht irgendwie öffentlich zugänglich ist. So, das wäre ja schon mal so ein Schritt. Also Sie merken schon, man bewegt sich ganz langsam, ja. ganz, ganz langsam in die Richtung Open Science, um auch die Kollegen und Kolleginnen in der Wissenschaft nicht zu verschrecken. Und vielleicht auch so zu demonstrieren, was es für Vorteile bringt.
Was ist das nächste Ziel? Offenheit? Was noch? Jetzt sagen Sie, Sie wären schon froh, wenn es offen wäre.
Nee, also Offenheit ist jetzt eine Maßnahme, ja. um eine bessere Wissenschaft hinzubekommen. Jetzt müssen wir, und ich möchte eigentlich dahin kommen, dass wir uns überlegen, was ist eine bessere Wissenschaft?
Was ist eine bessere Wissenschaft?
Das müssen wir uns ja überlegen. Da müssen wir halt in die Diskussion jetzt eintreten. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, man kann auch da wieder dahin gehen, wie man Artikel und sowas schreibt vielleicht. Ne? Und dass man sagt, dass es auf jeden Fall alles dokumentiert sein muss. Natürlich, dass man keine Daten fälscht oder so, ne, wenn man mit Daten arbeitet. Solche typischen Kriterien für wissenschaftliche Integrität zum Beispiel. Ne?
Aber die haben wir doch.
Ja, die haben wir auch.
Also.
Genau, das schon. Aber genau, und dann ist die Frage natürlich, macht Offenheit es leichter, diese wissenschaftlichen Kriterien einzuhalten? Macht es das besser? Und dann macht es das vor allem besser. Also das ist ja dann tatsächlich eine Bewertung. Ne?
Aber arbeite ich besser, wenn ich zumindest immer davon ausgehen muss, dass meine schlechte Arbeit entdeckt werden kann?
Genau. Oder blockiert das einen so in seinen kreativen Prozessen, dass man dass man in Schockstarre verfällt? Das wäre natürlich dann kontraproduktiv.
Trotzdem drauf ankommen.
Und das weiß man eben nicht. Also deswegen, ich momentan, ne, plädiere ich eben für eine Wissenschaft der Open Science, dass man eigentlich das nochmal genau unter die Lupe nimmt. Also wahrscheinlich müsste man in der Tat einen Schutzraum schaffen für Wissenschaftler, die das ausprobieren wollen in einem Laborexperiment, so wie wir das gerade eben schon gesagt haben, mit den Postdocs oder sowas, die aber natürlich trotzdem eine Karriere ermöglicht wird dann, ne, obwohl sie was anderes machen.
Die Teilnahme am Experiment ist Eingangsvoraussetzung für die Professur hinterher.
Ja, könnte man ja so mal überlegen.
Ja.
Und man muss sich halt eben überlegen, welche Qualitäten man in einem Wissenschaftler haben will und welche man in der wissenschaftlichen Arbeit haben will. Warum muss es schlecht sein, wenn einer weniger publiziert, aber 70.000 Tweets schreibt und in tolle Diskussionen mit den Followern geht und es schafft, Wissenschaftskommunikation letztlich zu betreiben, also wissenschaftliche Ergebnisse, wissenschaftliche Methoden der Allgemeinheit näher zu bringen, wie der Mojib Latif aus Kiel zum Beispiel, wo ich denken würde, also das ist auch ein toller Wissenschaftler, aber schafft es auch, die Leute für das Thema zu begeistern, ja? Das ist doch auch ein Wert und man kann auch, finde ich, in der Wissenschaft solche Qualitäten letztlich fördern. Es muss erlaubt sein, auch so jemanden, ja, also so doof wie das klingt, anzustellen mit gutem Grund in einer Wissenschaftsorganisation. Und dann muss es natürlich die geben, wenn wir hier gerade gesagt haben, Grundlagenforschung ist geil, die vielleicht auch gerne ohne Kontakte große Theorien weiterbringen. Ja. Die brauchen dann natürlich andere, eine andere Umgebung und andere Hilfestellungen, wenn man dann trotzdem nach Open Science strebt. Wenn man das als Wert für sich anerkennt. Gut, dann braucht man vielleicht andere Abteilungen oder ganz andere Jobs mit, also ne, extra Wissenschaftskommunikatoren oder was weiß ich was. Oder noch mehr Hiwis. Weil, also das ist das Nächste. Ich glaube schon, dass das auch kosten wird, dass das Zeit kosten wird und dass das Geld kosten wird, das so das Open Science machen zu wollen, weil wir können nicht auf dieser Geschwindigkeit bleiben, wie wir jetzt sind mit den Veröffentlichungen. Also in der Informatik kann ich das jetzt gut sehen, ne? Mhm. Wie schnell und wie viel veröffentlicht wird, wenn man noch nebenbei seine Daten, wer weiß, wie toll beschreiben muss und auch noch auf die 10.000 Kommentare eingehen muss, die man für seinen Blogartikel gekriegt hat und so weiter. Das ist doch klar, der Tag hat nur 24 Stunden. So, also interessanterweise glaube ich, dass es für den einzelnen Wissenschaftler wahrscheinlich nicht entschleunigt, ne? Also weil halt die Kanäle werden ja diverser. Es kommt vielleicht weniger und man wird so viel publizieren, man wird so viel publizieren wie noch nie, weil man ja eben vielleicht alles öffentlich stellen muss. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch ein bisschen langsamer passiert, weil man nicht mehr vielleicht.
Weil das Projekt
nicht mehr
keine 3 Jahre dauert, sondern jetzt 5, weil man halt.
Genau, weil Zeit dafür einkalkuliert wird. Hoffentlich. Genau. Hoffentlich.
Ja.
Weil ich glaube, dem muss man sich einfach klar werden, dass das Zeit kostet und dass die dafür vorgesehen sein muss. Und dass das natürlich dann auch Kosten erzeugt, die man hoffentlich dann auf lange Sicht wieder einspart, weil die anderen ja dann die Daten nachnutzen können, dann eben nicht erstmal 3 Jahre lang Daten sammeln müssen, weil sie schon darauf, also während die anderen daran arbeiten, darauf zugreifen können und, ne, und das für sich nutzen können. Also das so ein bisschen sich im Prinzip die Landschaft, die Kostenlandschaft so ein bisschen verschiebt. Das hoffe ich.
Glauben Sie, Sie werden irgendwas davon zu Ihren Lebzeiten mitkriegen?
Na, glücklicherweise bin ich ja, ich nehme mir vor, noch ein bisschen in der Wissenschaft zu sein. Sagen wir es mal so. Und das wäre schön. Mein Vorteil ist, dass ich auch so, glaube ich, auf die Professur gekommen bin, weil ich habe nicht den konventionellen Weg so hinter mir.
Kein Impact Factor?
Das haben so und so nur Zeitschriften. Es gibt keinen Forschungs- oder forscherbezogenen Impact Factor.
Ah, okay.
Das muss hier gesagt werden, okay. Genau. Und jeder, der das behauptet oder dass man das für einen Nutzer irgendwie errechnen kann, der soll sofort sagen, bitte, das geht nicht. Das ist unredlich, das zu machen. Er ist nur für Zeitschriften. Mhm. Das war jetzt hier meine erzieherische Maßnahme.
Schneide ich dann raus.
Ich bin in ein Umfeld gekommen, das eben riskiert hat, mit einer jungen Wissenschaftlerin zusammenzuarbeiten und mir Möglichkeiten gegeben hat, mein Fach aufzubauen und eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Und ich hoffe einfach, dass ich das auch so weiterführen kann. Und ich hoffe, dass die zukünftige Generation von Studierenden auch, denen man dann hoffentlich auch sofort beibringt, wie Open Science und so auszusehen hat und welche Werte man doch eigentlich vertreten sollte, dass die dann die nächsten Generationen tatsächlich so nachziehen. Also hoffe ich, dass ich das noch mitbekomme.
Mit welcher Publikation sind Sie da eigentlich auffällig geworden?
Das weiß ich nicht. Mit welcher Publikation? Nee, das weiß ich nicht.
Nicht, als Sie so vor der Berufungskommission standen, worüber wollten die mit Ihnen reden?
Ach, über alles Mögliche. Wo sehe ich mich in 5 Jahren und so?
Was für eine furchtbare Frage.
Ja, da war ich, glaube ich, auch überrascht, ja. Aber hat auch geklappt. Also hat geklappt und genau, damit hatten sie mich überrascht, genau.
Die Dissertation ging worüber?
Folksonomies. Nutzergenerierter Content im Web 2.0. Und das sind die kleinen Schlagworte, die man im Prinzip an die YouTube-Videos und jetzt an den Podcast dranhängt.
Die Hashtags.
Die Tags. Ja. Ja, genau. Also die Hashtags sind jetzt im Prinzip das Revival der Folksonomies. Nachdem die Social Bookmarking-Dienste wie
Delicious.
Genau.
Eigentlich gar nicht schlecht gewesen, das Ding. Ne?
Genau, also da war es ja möglich, seine Favoritenliste zu verschlagworten. Mhm. Ja, oder bei Flickr Bilder hochzuladen und die dann zu verschlagworten, YouTube-Videos hochzuladen, die zu verschlagworten. Und die Gesamtheit der Tags sozusagen, das ist eine Foxonomy, eine vom Volk hergestellte Begriffsordnung. Und das ist etwas, was halt ganz neu ist im Bereich der Bibliotheken zum Beispiel, weil da ja natürlich Experten sitzen, die die Artikel und Videos, die sie so vor sich haben, in ein kontrolliertes Vokabular übersetzen, was dann gefälligst Nutzer und Bibliothekar oder Bibliothekarin zu benutzen haben. Und ist das da, war was Neues.
Ist Prinzip. Da eine große Diskrepanz zwischen der Foxonomy und der Profixonomy?
Genau, so eine Taxonomie zum Beispiel, ja, manchmal schon, oft auch nicht. Also wenn man das dann mal tatsächlich genau angeschaut hat und ich habe das dann Bibliothekaren und Bibliothekarinnen vorgelegt, dann waren sie oft sehr beruhigt, dass es gar nicht so schlimm ist, was der das Otto normalen Nutzer da dran hängt. Die Nutzer orientieren sich sehr stark am Abstract oder am Titel und wiederholen das dann. Ne, so, also deswegen kann es ja nicht ganz so falsch sein. Man kann sich dann die Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil über Titel und Abstract findet man das Ding ja so und so. Da brauche ich nicht nochmal das als Tag da dran zu hängen. Aber natürlich bei Videos oder Fotos, bei nicht textuellen Dokumenten, braucht man das ja auf jeden Fall, um irgendwas suchen zu können und finden zu können vor allem. Also deswegen, und eigentlich hatten alle, also die Profis hatten immer Angst, dass da Kreuz und Kraut und Rüben rauskommt. War dann aber nicht so schlimm. Aber es ist auch, es war in dem Sinne interessant. Und jetzt bei den Hashtags sieht man es ja wieder eigentlich, dass die oft nicht nur den Inhalt beschrieben haben, sondern zum Beispiel auch noch mal eine Bewertung oder so mit abgegeben haben.
Oder sogar noch eine ganz andere Bedeutungsebene mit aufmachen.
Richtig. Und das ist schon hilfreich. Und das ist auch etwas, was es dann in dem kontrollierten Vokabular der Bibliotheken eigentlich nicht gab. Ne? Dass da dran steht, was weiß ich, ist eigentlich gut für diesen und diesen, für diese Vorlesung oder so, ja. Ne? Oder total langweilig. Mhm. Oder so, das würden Sie in einem Bibliothekskatalog niemals finden, diese Information. Aber bei den Hashtags oder Foxonomies dann eben schon. Das war ein interessantes Thema, ja. Das ist ein bisschen untergegangen. Mit den Hashtags, wie gesagt, kommt es ein bisschen auf, aber es wird wenig, ja, ich habe das Gefühl, es wird wenig erforscht in Richtung Hashtags. Müsste ich eigentlich auch noch mal machen.
Ich wollte gerade fragen, warum machen Sie nicht?
Die Zeit.
Woran forschen Sie denn gerade?
Im Prinzip an diesen alternativen Indikatoren. In der Tat. Und wie das im Besonderen aussieht für die Ökonomen, wie die das benutzen. Weil halt die ZBW, wo ich gerade arbeite, ja die Zentralbibliothek für Wirtschaft ist und als Zielgruppe vor allem eben Ökonomen hat. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, wollen wir solche Indikatoren eben auch an die Artikel zum Beispiel dranhängen? Und was hilft dann tatsächlich den Ökonomen? Für die ist das nämlich zum Beispiel ganz wichtig, wer denn da eigentlich getwittert hat. Also es ist Schnurzepiep, ob das 5000 Mal geretweetet wurde oder irgendwie sowas oder ob das 5000 Mal geliked wurde.
Hauptsache es kommt vom Handelsblatt.
Hauptsache es kommt vom Nobelpreisträger so. Ja, das wäre schon gut, aber ob das jetzt nun Lieschen Müller ist, das ist dann ein bisschen, also das brauchen die nicht.
Aber so, gleichzeitig müsste man auch wissen, warum hat der Nobelpreisträger das gemacht? Vielleicht fand er auch einfach nur die Formulierung lustig.
Ja, aber nee, ich glaube, das ist dann erstmal, also auch da wieder, ne? Aufmerksamkeit ist immer gut in dem Augenblick.
Aber es ist halt auch wieder nur quantifiziert, ne?
Ja. Ja, ja, aber das lieben Ökonomen ja so und ja. So. Die stehen total auf Rankings und haben ihre eigenen Konferenz- und Journal-Rankings, ne? Also die sind zum Beispiel nicht so sehr nach dem Impact-Faktor, sondern Handelsblatt-Ranking zum Beispiel spielt da in der Tat eine Rolle. Also das Handelsblatt hat ein eigenes Journal-Ranking, wo dann die Zeitschriften nach A+ und so weiter irgendwie eingeordnet sind und man dann dafür Punkte erlangen kann. Genau, und dann gibt's ja noch das FAZ-Ökonomen-Ranking, wo wirklich die Wissenschaftler an sich in eine Rangfolge gebracht werden. Und da zählt zum Beispiel auch, jedes Zitat in der Tageszeitung, was irgendwie länger als 3 oder 5 Zeilen ist, wird auch da mit aufgenommen, sodass man dort auch sieht, wo kommen die eigentlich noch vor außerhalb der wissenschaftlichen Welt. Weil natürlich Ökonomen auch viel in der Politikberatung arbeiten oder viel, ja, viel Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinungsbildung dann.
Sind diese Rankings einsehbar? Also könnte ich mir das jetzt angucken und könnte sagen, okay, im FAZ-Ökonomen-Ranking auf Platz 1 ist, keine Ahnung.
Ich glaube, Herr Sinn.
Herr Sinn, immer noch. Na gut, der war so lange unterwegs.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon, dass es vom letzten Mal so war. Ja, das können Sie sich ansehen. Hm. Ja, da auch da wird natürlich, da wird genau beschrieben, wie das Ranking zustande kommt. Aber auch das ist nicht kritikfrei. Also da sind welche sehr dafür und da sind auch welche sehr dagegen, natürlich, ne? Weil auch da immer wieder Punkte aufkommen, die einfach nicht gezählt werden, die trotzdem als wichtig erachtet werden, zum Beispiel. Und ja, also auch das ist starker Kritik unterworfen.
Das heißt, was Sie eigentlich machen, ist, Sie stellen sich die Frage, wie kann ich eigentlich alles zählen und dann auch noch bewerten?
Ja. Genau, und ist aber, also die Frage, die da sich dann noch dazu stellt, ist, muss ich das bewerten? Und ist das Zählen das Richtige? Ist das das richtige Instrument überhaupt?
Welches alternative Instrument gäbe es denn?
Lesen. Qualitativ bewerten. Nicht quantitativ, sondern
ja.
Gutachten darüber schreiben. Ne? Das ist momentan, das könnte man machen, Peer Review.
Und das aber idealerweise irgendwie automatisiert, ne? Weil das Rauschen ja immer stärker zunimmt und man irgendwie ein Signal daraus filtrieren muss.
Ja, wenn man das schaffen würde, das könnte eine Möglichkeit sein. Open Peer Review gibt es jetzt auch. Also normalerweise, das ist ja auch so ein Ding, sehen Sie nicht, wer ein Artikel vor der Publikation gereviewt hat, begutachtet hat, ne? Und Sie können das auch nicht lesen, was daran kritisiert wurde. Nein.
Was ist denn das? Das ist doch völlig.
Genau, da haben wir wieder die Intransparenz.
Ja, aber das Nutzer, ich will doch wissen, also wenn jemand, der mehr Ahnung hat als ich, irgendetwas, was ich äußere, kritisiert, will ich doch wissen, was dessen Kritik ist.
Ja, der Autor kriegt es schon. Also Sie schicken ja Ihren Artikel zu der Zeitschrift und die Zeitschrift sorgt dann dafür, dass Ihr Artikel zu 3 Gutachtern oder sowas geht und dann bekommt man die Rückmeldung. Aber der Leser sieht nur, was hat der Autor zum Schluss mit den Gutachten gemacht oder auch nicht, ne? Ja. Also so. Also, aber du kriegst nicht mit, was denn da schon mal initial dran kritisiert worden ist.
Ja.
Und Open Peer Review versucht jetzt dann eben auch, diese Gutachten öffentlich darzustellen, vor allem auch den Namen des Gutachters mit da dran zu bringen, um auch natürlich die Qualität der Gutachten zu erhöhen, ja. Und aber das bringt auch wieder Probleme mit sich, natürlich, ne? Weil normalerweise ist die Idee, dass Sie als Gutachter nicht sehen, wer das geschrieben hat, um natürlich ein unvoreingenommenes Gutachten zu schreiben. Und zum Schluss würde das aber alles zusammen veröffentlicht werden und so, und dann könnte man auch wieder sehen, wie gut schreibt man eigentlich Gutachten. Letztlich. Auch das kann ein Qualitätsmerkmal sein für einen Wissenschaftler.
Ja.
Ne? Gibt's aber momentan noch nicht. Also Sie bekommen als Wissenschaftler auch schon wieder nichts für Gutachten. Also auch vor allem keine Reputation. Sondern Sie machen das einfach, weil Sie ja auch Ihre Artikel begutachtet haben wollen. Und Sie, das ist so diese Idee, Sie geben etwas ins System rein und bekommen auch etwas raus. Und natürlich auch, da gibt es da Kollegen, die besonders viele Gutachten machen. Es gibt auch Kollegen, die besonders wenig Gutachten machen, ne? Die halt nur aus dem System rausholen.
Ja.
Naja, und beim Open Peer Review ist das endlich alles offen mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Aber auch da ist die Hoffnung, dass man einfach nochmal besser sieht, wie ist denn dieser Artikel überhaupt zustande gekommen? Warum stehen da jetzt bestimmte Sachen drin? Manchmal gehen Autoren ja auch nur auf die Reviewer-Wünsche ein, um dann eben das publizieren zu können.
Mhm.
Genau, der Bruno Frey hat, glaube ich, auch ein Ökonom, hat mal da von einer Prostitution gesprochen, ne, weil halt das Belohnungssystem sagt ja, bitte produziere viele Publikationen. Ja. Die Hürde ist aber, du musst da durch den Reviewer durch, sozusagen, durch die Hürde.
Wenn du weißt, was der Reviewer will, schreibst du natürlich genauso.
Genau.
Dass du durchkommst, dass der wenig Arbeit hat und schnell einen Stempel drunter machen kann.
Ja. Genau. Und das wäre ja dann nicht mehr Also es ist ja nicht mehr dein Text dann sozusagen. Ja. Und das kann man, ja klar, das ist dann halt wirklich ähnlich der Prostitution. Ja. Und dann geht's noch weiter. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich als wirklich sinnvoll erachte in diesem Open Science System. Es passiert ja oft genug, dass sie einen Artikel bei einem Journal einreichen und dann kriegt man Reviews und es wird abgelehnt. Und dann geht der Artikel zu dem nächsten Journal, ne? Mhm. So, dann kommen neue Reviewer und kritisieren wieder genau das Gleiche. Und jetzt ist so ein bisschen auch die Idee, dass die Reviews an den Artikel dran gehangen werden und das auch mitgeliefert wird. Dann gehst du zu dem nächsten Journal und der hat aber schon mal die Gutachten. Weil ja, auch das ist ja doppelte und dreifache Arbeit. Das ist ja die totale Zeitverschwendung. Ich muss ja nicht noch fünfmal auf den Punkt hinweisen, den die drei Kollegen vorher schon gefunden haben. So, ne? Könnte man ja. Also deswegen, ja. Das ist, glaube ich, das wirklich eine effizientere
klingt für
Möglichkeit.
Mich alles unglaublich schlau und sinnvoll und ich wundere mich, warum wir das nicht längst machen, aber ja.
Ich auch. Ich auch. Nochmal laut.
Diese ganzen Ideen, wenn sie formulieren, wird das angenommen? Oder ist das, ja komm, die Peters, die spinnt wieder rum, lass sie mal spinnen.
Kommt drauf an, bei welcher Community ich vorspreche.
Wer ist denn da die offene und wer ist die verschlossene Community?
Kann man nicht sagen. Ich habe immer, also wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich die Physiker getroffen, die eigentlich als Paradebeispiel für offene Wissenschaft gelten, weil sie ja schon immer diese Kultur hatten, dass sie solche Preprints, die sogenannten Vorabdrucke, in diesen Repositories einstellen, Archive als besonderes Exempel. Und ja, und die kamen ja dann mit der Idee, ja, alles, was offen ist, hat uns was Schlechtes gebracht, ne? So, wo ich mich wirklich gewundert hatte. Und dann gibt es Historiker, wo man denkt, ja, die müssen doch irgendwo klischeemäßig in ihrem Büro sitzen und in irgendwelchen Akten im Keller sitzen. Ja, genau, in den Akten wühlen oder in irgendwelchen Fundstücken. Für die das selbstverständlich ist, was weiß ich, zum Beispiel mit Bürgern zusammen, Schriftstücke zu annotieren oder so, ne, oder Quellen, Studium zu machen. Und es ist auch nicht altersabhängig. Also, wie gesagt, wir haben die ängstlichen Doktoranden, die junge Generation, die auf gar keinen Fall irgendetwas preisgeben möchte, damit sie auch ja noch ihre Diss bekommen. Und dann gibt's die enthusiastischen, Alt-Profs, die plötzlich das Web für sich entdecken und bloggen. Aber die, ja, also deswegen, man kann es nicht so richtig festmachen. Oft ist die Meinung so, seh zu, dass du deine Karriere auf dem herkömmlichen Weg bekommst und danach kannst du machen, was du willst. Und dann kümmerst du dich ums Bloggen, bitte.
Ja.
Oder ums Twittern. Das ist vielleicht so, das begegnet mir ganz häufig. Ja. Und wofür werde ich geschätzt? Dass ich nicht nur ein Open Science Verfechter bin und nur sage, alles wird gut, sondern dass mir auch bewusst ist, dass es eben vielleicht auch schief laufen kann, dass es auch Auswirkungen haben kann, die wir so nicht haben wollten.
Angenommen, es läuft schief, würden wir das dann überhaupt nochmal zurückdrehen können? Also wir würden den ganzen Verlagen das Geschäftsmodell aushebeln. Die hätten auf einmal, würden die kein Geld mehr verdienen.
Ach, das wäre mir egal.
Ja, mir auch. Aber auf einmal bräuchten wir sie wieder, weil die Nummer schiefgelaufen ist. Na gut, dann gründen sich neue. Ist jetzt auch nicht das Problem.
Ach, ich glaube an den Verlagen.
Das ist das Letzte, worum wir uns Sorgen machen müssen.
Ja, an den Verlagen kann man sich euch nicht festmachen. Ja. Ja, sie bieten die Infrastruktur. Sie machen die Werbung. Sie schaffen es, die Artikel auf den Tisch der relevanten Personen zu legen.
Wobei da aber wirklich davon auszugehen ist, dass wenn es tatsächlich alles open ist, sich das auch schon von alleine zurechtrütteln wird.
Ja.
Vielleicht sind die relevanten Personen dann andere relevante Personen.
Ich weiß momentan nicht, warum es noch Journals oder Verlage gibt. Es gibt Print on Demand, es gibt, ich meine, der gesamte Qualitätssicherungsprozess für die Journals plus woher kriegen die Journals ihre Inhalte, wird ja ohnehin freiwillig gemacht. Also ja. Ich meine, die Wissenschaftler, die zuhören, wissen das ja, aber vielleicht die anderen interessierten Hörer und Hörerinnen, man bekommt für eine Publikation in so einem Fachjournal kein Geld. Bei Springer muss ich 2600 Euro bezahlen, um diesen Artikel Open Access zu stellen. Ja?
Also das ist das. Mein Gehirn ist gerade ernsthaft ausgeschieden. Also. Nee. Also schreibst einen Artikel,
genau.
Gibst ihn da ab.
Genau.
Die publizieren ihn.
Genau. Verkaufen das Journal
genau,
mit meinem Artikel
für
richtig viel Geld an die Bibliotheken und
an
den
Wenn du dann willst, dass ich das auch für lau lesen kann, musst du dafür nochmal bezahlen.
Genau. Double Dip heißt das.
Und das lasst ihr mit euch machen?
Ja, komisch, ne? Ja.
Das ist ja verrückt.
Das ist auch verrückt. Das ist auch verrückt.
Sprachlos.
Und alles ist aber nur, damit du das nächste EU-Projekt bekommst, nur damit du die nächste Professur bekommst. Es muss so sein. Das muss der Grund sein. Ja, also so ist das. Genau. Und deswegen das passiert ja alles schon kostenlos. Deswegen weiß ich wirklich nicht, warum es Verlage braucht. Also weil auch da die Forschenden schreiben ja schon in der Formatvorlage. Ja. Ganz selten passiert ein Lektorat. Es passiert keine großartige Umtransformation des Artikels mehr. Also die Dienstleistung, die der Verlag macht, ist
Kopieren und abheften.
Ja.
Und dann bei den Journals dann halt das Zeug verteilen an die Reviewer.
Ja, genau.
Wobei das tatsächlich anders lösbar ist.
Also, ja, also nur gut, es gibt halt, ja, was betreiben sie? Die betreiben tatsächlich diese Plattform, wo dann der Herausgeber des Journals aussuchen kann, welche Reviewer er nutzt. Ja. Aber der Herausgeber des Journals bekommt, glaube ich, vielleicht bekommen die irgendeinen Obolus, aber also das kein Herausgeber eines Journals macht das irgendwie hauptberuflich oder so, weil er der Herausgeber des Journals ist. Das ist nicht wie bei Kai Diekmann oder sowas, ja? Also das, die bekommen dafür kein Geld. Das macht man auch aus Prestigegründen oder weil man sich eben seiner Zunft da verpflichtet fühlt. Genau, also und der sucht ja die Reviewer aus, die das alles auch kostenlos machen. Und das Nächste ist, es geht ja auch immer nicht darum, dass man in der Wissenschaft ja weiß, was man Geld verdienen will, aber das damit. Also die Verlage machen Geld mit der Freiwilligkeit der Wissenschaft, die ja auch das braucht als Instrument der wissenschaftlichen oder immer gebraucht hat als Instrument der wissenschaftlichen Kommunikation, um sich eben auszutauschen. Und jetzt braucht man es nicht mehr, weil es alternative Formate gibt, eben den Blog, das Archive, Repositories und so weiter.
Das heißt, im Grunde emanzipiert sich gerade die Wissenschaft.
Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Und ich hoffe auch wirklich, also vollständig. Das ist das wieder mit den beiden Spielfeldern. Ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, das zu wechseln. Weil eigentlich brauchen wir es nicht. Das einzige Problem ist, ob es dann noch skaliert, weißt du, wenn sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Also momentan ist es natürlich auch toll, in seinen Lebenslauf schreiben zu können, ich bin Reviewer von Nature oder so. Auch das zählt natürlich irgendwas. Deswegen machst du das dann ja auch wieder. Wenn aber natürlich jetzt alle einfach nur ihre Artikel auf dem Repository veröffentlichen und wir sagen ja, wir wollen trotzdem Wissenschaft machen, also muss es ja so ein Peer-Review durchlaufen, damit halt irgendwie mal aufgedeckt wird, dass da hast du doch Murks gemacht oder du hast hier die wichtige Studie vergessen oder so. Dann muss sich ja irgendwer dafür verantwortlich fühlen. Und ob das noch funktioniert in so einer offenen Welt? Weil warum machst du das, wenn
Weil
du wieder...
Weil die automatische Reputation ist nicht gegeben. Ne?
Ja.
Es ist also noch irgendein Reputationssystem dahinter.
Genau. Und das muss ja dann... Genau, also es ist diese Zuweisung, du machst es jetzt bitte, fehlt dann so ein bisschen. Ne? Also weil dann könnte ja potenziell jeder, kann ja dann diesen wissenschaftlichen Artikel begutachten. Und auch da ist wieder die Geschichte, so wie wir eben besprochen haben mit der kollektiven Intelligenz oder diesen normalen Mechanismen, die einfach überall eine Rolle spielen. Das, was populär ist, das, was toll ist, das wird dann wahrscheinlich von 10.000 gereviewt, weil die einfach, also weil es einfach interessant ist und alle das ohnehin lesen wollen. Und dann gibt es den langen Schwanz an Tausenden und Abertausenden von anderen Publikationen, die nie gelesen werden sozusagen und die auch nie ein Review erhalten. Und das müsste man halt ausbalancieren, ne? Also da müsste es so ein, was weiß ich, es könnte ja sein, mit jedem Vertrag, den du da unterschreibst in so einer Wissenschaftsinstitution, dass dir gesagt wird, du musst 500 Reviews im Jahr machen oder so. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber 50.
Ja,
und die kriegst du dann zugelöst oder so.
Zum
ne?
Beispiel das und tatsächlich über ein Reputationssystem machst ein Review über ein Ding, was schon 1000-mal reviewed worden ist, gibt's dafür halt nur einen Promille-Punkt.
Ja, aber was Review ist, wenn du den Hinweis lieferst, der von noch niemand anderem genannt wurde?
Okay, aber auch das ließe sich ja abbilden.
Das, ja, wahrscheinlich. Ja, man könnte natürlich Reviews upvoten oder so. Genau, aber dann hast du halt wieder, das kann man auch alles automatisch machen, ne? Da hast du wieder das Problem mit dem Gaming.
Genau.
Also die Technik löst nicht alles.
Frau Peters, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ach, diese Lieblingsfrage. Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Ich möchte mit netten Menschen und fähigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schöne Projekte bearbeiten. Mehr will ich gar nicht machen.
Das war mir jetzt aber ein bisschen abstrakt. Was für Projekte?
Die beweisen, dass Open Science funktioniert.
Isabella Peters, vielen Dank.
Danke.